Bitte begrüßen Sie mit mir die Einzigartige und erschrockenen Kinder, als ich glaube, Artisten, Anni den Gang.
Herzlich willkommen zur mehr oder weniger siebten Folge des Kinder-Anästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute ist Samstag, der 21. Mai und wir sind nun vollkommen übergeschnappt, denn wir lassen uns mit Fanfaren ankündigen. Was es damit auf sich hat, das werden wir sicherlich gleich auflösen. Jetzt erstmal manegefrei für den unglaublichen, unverkennbaren, unermüdlich und doch unausgeschlafenen, unverwechselbaren Armin.
Hallo Armin.
Hallo Gordon.
Verrate mir, warum mache ich mich gerade so zum Affen?
Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass wir mit einem Clown gefrühstückt haben?
Ja, wir haben mit Clown gefrühstückt, genau.
Könnte sein. Weißt du was, Gordon? Diese ganze Ablenkung, die wir hier am Anfang machen, die lädt mich daran, dass ich mal gezaubert habe. Und manchmal kommt es mir so vor, wenn ich eine Kindernarkose mache, dass ich wieder ein Zauberer bin. Denn neben all den technischen Skills und dem wissenschaftlichen Hintergrund, den ich natürlich habe, geht es auch darum, Kinder schön abzulenken und zu blenden, damit sie entspannt einschlafen. Kannst du verstehen, was ich meine?
Denn nicht umsonst haben wir den Zaubersaft, ne? Und die Zauberseife. Also das hat sich ja schon, die Zauberei hat sich ja schon etabliert in der Kinderanästhesie.
Ja. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum ich in die Kinderanästhesie gekommen bin. Gar nicht mal, weil ich so qualifiziert bin.
Reingezaubert.
Ja, genau, sondern weil ich so schön zaubern kann.
Ist auf jeden Fall hilfreich, glaube ich. Ne? Ablenkung, und das wird ja der Kern dieses Podcasts, wie man es schafft, Kinder erstens die präoperative Angst zu nehmen und zweitens auch eine schöne kindgerechte Einleitung zu machen. Da ist Ablenkung ein...
Das Zauberwort.
Eine zentrale Säule des Ganzen. Kann man das so sagen, zentrale Säule?
Ja, klingt auf jeden Fall sehr mächtig. Kann man bestimmt sagen, Gordon. Ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Und ich glaube, die HörerInnen auch. Jetzt haben wir schon halb erklärt, warum unser Cover so aussieht, wie es aussieht. Wir haben ja draufgeschrieben auf dem Cover, präoperative Anxiolyse, und haben das durchgestrichen und dann kindgerechte Einleitung drüber geschrieben. Wir wollen nicht nur darüber sprechen, wie man die Angst denkt bei Kindern vor einer Operation, sondern wir wollen auch darüber sprechen, wie man eben das kindgerecht gestaltet und den Fokus auf ein anderes Thema lenken. Da komme ich mal mit dem schönen Beispiel, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. Und sobald du einmal an einen rosa Elefanten denkst, weil ich das gerade gesagt habe, denkst du daran, dass es einen rosa Elefanten gibt. Und wenn ich von präoperativer Anxiolyse spreche, ist gleich dieses Wort Angst mit dabei. Aber eigentlich wollen wir ja nicht über Angst sprechen, sondern wir wollen über eine kindgerechte Einleitung sprechen. Und allein diese Fokus- und Perspektivenänderung ist, glaube ich, schon wichtig.
Nee, das ist gut. Einfach die Angst, die ja im Fokus steht, so ein bisschen aus dem Fokus,
ja, genau,
zu nehmen. Und die Angst zu nehmen, ohne sie allzu sehr zu vergegenwärtigen.
Richtig. Ja? Mhm. Also nicht an große Elefanten denken, sondern an unsere Folge. Und lass uns jetzt damit anfangen.
Ja, wie immer starten wir mit dem Rückblick, und ich muss sagen, als ich die letzte Folge gehört habe, hatte ich doch ein bisschen schlechtes Gewissen, ob meiner Äußerung, dass ich zu meinen Anfängen keine Hilfe bei der Prämedikation von Kindern hatte. Das ist natürlich so nicht ganz richtig. Ja. Also natürlich hatte auch ich einen Facharzt nebenan sitzen, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Aber das Problem ist natürlich, dass man die Probleme als Anfänger nicht antizipiert und gar nicht weiß, wo man Hilfe braucht und wo nicht, so dass ich mir bei den entscheidenden Situationen keine Hilfe geholt habe. Also das habe ich auch ein bisschen mir selbst zuzuschreiben. So möchte ich das nur mal klarstellen. Also das Klinikum, in dem ich war, hat schon dafür gesorgt, dass Anfängern entsprechendes Know-how zur Verfügung steht.
Ich kann das nachvollziehen, dass es so gelaufen ist, wie es bei dir eben gelaufen ist. Und ich glaube, so geht es auch vielen Assistenten in der Anfangszeit. Ich erinnere mich auch an ein Szenario bei mir. Da wurde ich darauf hingewiesen, warum ich denn nicht für einen Kaudalblock aufgeklärt hätte bei dieser OP. Und ich sagte, was ist ein Kaudalblock? Ich wusste es gar nicht, ne? Und das ist halt natürlich so ein Mismatch eben, dass man das erst weiß, wenn man ein bisschen eben Erfahrung in der Kinderanästhesie hat oder meinetwegen auch in der Prämedikation. Aber manchmal weiß man eben manche Dinge einfach nicht, weil woher soll man die auch wissen? Ne? Das ist ja auch okay. Deshalb gibt es, genau, ja diesen Podcast. Und darum funktioniert ja auch klinische Weiterbildung.
Ja, und wie die funktioniert, das hat jetzt auch die Ärztekammer Schleswig-Holstein erkannt und unseren Podcast pro Folge mit 2 CME-Punkten zertifiziert. Alles, was ihr dazu braucht, sind 2 Passworte, die wir in der Folge einblenden. Und damit geht ihr dann auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de, Menüpunkt CME-Punkte. Und da findet ihr alle weiteren Informationen zum Zertifizierungsprozess, auch wie lange das Portal für diese Folge offen ist. Die gute Nachricht ist, es bleibt kostenlos, natürlich, wobei ganz kostenlos ist es nicht, jedenfalls nicht für uns. Und dieses Mal haben Christine aus Erfurt und Undine aus München uns geholfen, etwas von den Kosten abzunehmen, die das hier verursacht. Hab vielen lieben Dank dafür, das wissen wir sehr zu schätzen und freuen uns sehr darüber. Und da möchte ich nochmal sagen, wir möchten natürlich unabhängig bleiben. Wir werden keine Werbepartner ins Boot holen oder irgendwelche Leute, die uns Geld dafür geben, dass wir das hier weitermachen, falls es die überhaupt gibt. Aber natürlich sind wir auf Spenden angewiesen. Ne? Das ist nicht ganz billig. Und wir freuen uns natürlich dann auch über jeden Euro, den wir nicht selber dort einbuttern müssen. Ich glaube, ein bisschen Luft nach oben ist noch ein Viertel, haben wir jetzt ungefähr von dem, was wir in Vorleistung gegangen sind. Dürfen wir es sagen? Kann ich das?
Nee, natürlich dürfen wir es sagen.
Ja, okay.
Bitcoins nehmen wir nicht.
Nee, aber wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr auf unsere Website gehen, www.kinderasyl-talk.de. Da springt euch dann ein kleiner Ich will fördern Button entgegen, da klickt ihr drauf. Und dann kommt ihr auf eine PayPal-Seite. Ihr braucht kein eigenes PayPal-Konto, um uns über PayPal etwas zukommen zu lassen. Ja, also diejenigen, die sich da nicht dafür entschieden haben, bisher so ein Konto zu eröffnen, ihr braucht es auch nicht.
Ja, und ich finde, so ein Chefarzt oder ein Oberarzt sollte schon mal so ein 100 da springen lassen. Das ist angemessen.
Ja, oder 500. Also irgendwas, so was im Verhältnis ja, zum Einkommen steht. Ne?
Drei private Einleitungen sind eine Spende für uns, finde ich.
Ja, und auf der anderen Seite, natürlich mein persönlicher Wunsch, und ich denke, da gehst du mit, ich wünsche mir schon, dass am Ende auch ein Plus steht. Ich möchte schon auch, dass der Talk Geld verdient. Denn eine Triebfeder, weswegen ich das mache, ist, dass ich am Ende etwas in der Hand habe, was ich dann auch einem gemeinnützigen Projekt zur Verfügung stellen kann. Also sozusagen als Win-Win-Situation. Wir machen hier was, was uns Spaß macht, worauf wir Bock haben, helfen damit in der Ausbildung und gleichzeitig verdienen wir damit Geld, um damit zum Beispiel Kinderhospizarbeit, das mir am Herzen liegt, zu unterstützen. Ja, ich finde, das, was die Menschen dort leisten, ist unmenschlich, übermenschlich, meine ich natürlich nicht unmenschlich. Und was die für eine Mental Load auf sich laden, ich glaube, ich könnte das nicht, aber ich möchte es trotzdem unterstützen, weil ich das so großartig finde. Und ich wünsche mir, dass wir mit diesem Talk Geld verdienen, um diese Arbeit zu unterstützen.
Absolut, also, gehe ich voll mit.
Liebe Chefärzte und Oberärzte,
ach Jungs, ich dachte, ihr hättet das bei uns Pin-Up-Docs schon mit dem Gendern gelernt. Hiermit erwähne ich auch explizit nochmal alle Ober- und Chefärztinnen.
Oh Mann, Dana, ja, du hast recht. Das ist echt schlecht. Das muss ich lernen. Ich gelobe Besserung. Also alle Ober- und Chefärztinnen, die ich jetzt nicht verprellt habe, ihr könnt zeigen, dass ihr nicht eingeschnappt seid. Und auch alle anderen, die so viel arbeiten, dass sie nicht wissen, wann sie ihr Geld ausgeben sollen. Ihr seid herzlich eingeladen, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, damit wir am Ende des Jahres einem Kinderhospiz eine ordentliche Summe überweisen können.
Genau, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, jetzt können wir noch um Bewertungen bitten, oder?
Ihr könnt uns natürlich auch unentgeltlich etwas Gutes tun, indem ihr bei der Plattform, über die ihr uns hört, eine Bewertung abgibt.
Ja, okay, jetzt gibt es aber wirklich nichts mehr zu sagen, glaube ich. Oder hast du noch Rückmeldungen gehabt von irgendwelchen Leuten?
Undine hat uns eine super nette E-Mail geschrieben. Ich muss ehrlich sagen, die hat mich voll abgeholt, ja. Und ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ach wisst ihr, ihr müsst uns nicht kritisch ins Gebet nehmen. Ihr könnt uns auch wie Undine einfach Bauchpinseln und schreiben, wie toll ihr das findet, was wir hier machen und wie euch das weiterhilft. Und ach, das beflügelt, das ist gut. Also
ja, es tut wirklich gut.
Das war wirklich eine sehr nette E-Mail, ja. Habe ich mich sehr gefreut.
Ja, das Problem beim Podcast ist halt, dass nur wir miteinander reden und wir wissen ja nicht, wer uns hört. Und es gibt eben auch kein Feedback, weil es keine Zuschauer gibt. Wir lesen halt dann nur eben die Nachrichten, die man aktiv uns schreiben muss. Wir haben keinen Applaus oder sowas in der Art. Und deshalb ist das schon sehr wichtig für uns, das zu hören. Aber da fällt mir noch ein neuer Punkt ein, den ich noch erwähnen möchte. Und zwar geht es darum, dass das, was wir hier sagen, ist natürlich unsere Meinung. Und auch wir können uns mal irren. Bitte nicht alles, was wir sagen, auf die Goldwaage legen. Wir denken schon, dass das, was wir sagen, dass das richtig ist. Aber natürlich sind wir auch kritikfähig nach wie vor und vor allem, wenn wir Fehler gemacht haben, bitten wir euch auch, dass ihr uns dann helft, das zu korrigieren.
Ja, auch die Dinge einzuordnen. Ne? Also das, was wir für eine Situation sagen, kann in der nächsten auch schon wieder falsch sein. Ne? Und das ist halt einfach manchmal eine Gratwanderung und da gehört eben auch dazu, die Dinge einzuordnen und im Kontext auch zu sehen. Und
richtig.
Aus dem Zusammenhang genommen, können dann die Dinge, die wir sagen, auch
in die Irre führen, ne? Oder nicht richtig sein leben. Ja.
Okay. Gut. Genug des einleitenden Geplänkels. Legen wir los, oder?
Machen wir. Ja, Gordon, wovor haben Kinder eigentlich Angst? Ich glaube, das ist erstmal altersabhängig, denn Kind ist ja nicht gleich Kind. Man muss doch schon differenzieren, von welchem Kind wir sprechen.
Genau.
Man kann die Kinder grob einteilen in die unter einem halben Jahr, dann die ab einem halben Jahr bis so Kleinkindalter. Ich glaube, das ist so die speziellste Gruppe und dann die Schulkinder.
Warum unterteilen wir jetzt die Säuglinge nochmal? Unter einem halben Jahr und über einem halben Jahr? Was ist das Besondere?
Das Fremdeln oder?
Das ist ätzend, oder?
Angenehm ist es nicht.
Ich finde Fremdeln doof. Aber genau das ist der Punkt, ne?
Ja.
Also unter einem halben Jahr ist es easy peasy, ne? Die brauchen nicht viel. Die brauchen ein Lächeln und die brauchen eine warme Umgebung und vielleicht einen Schnuller mit ein bisschen Glucose drauf und so. Und das war's.
Richtig.
Nüchternzeiten mit 3 Stunden für Milch finden die auch voll okay. Also für die haben wir schon ganz gut gesorgt.
Ja, und die Fremdelkinder, die quengeln halt. Und denen wird man auch schwer gerecht. Ja, die haben Bedürfnisse, die wir als Anästhesisten sowieso nicht stillen können und als Männliche meine ich. Und die brauchen Zuwendung, die brauchen Brust, die brauchen Muttermilch.
Ich glaube, auch eine weibliche Anästhesistin würde dieses Bedürfnis nicht stillen bei einem Fremdkind.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Das ist irritierend, wenn die Anästhesistin mit einem angelegten Kind zur Schleuse kommt aus dem OP.
Das wäre noch über neue Methoden. Die Kleinkinder, was ist für die belastend?
Ich unterbreche mal kurz. Das erste Zertifizierungspasswort lautet 5731. 5731. Also die haben die antizipieren ja schon die bevorstehende Trennung, wenn die schon anfangen, verständig zu werden. Das ist natürlich ein Problem. Die haben vielleicht auch schon gezielte Angst in Richtung Operation, in Richtung Narkose, in Richtung Schmerz. Und gleichermaßen fehlt ihnen aber dieses Konzept von Krankheit und Gesundheit und dass diese Prozedur dazu beiträgt, einen besseren Zustand, in dem sie vielleicht weniger Schmerzen haben, weniger Bauchschmerzen haben bei einer akuten Appendizitis, dass das dazu dient, das wiederherzustellen.
Ja, ich glaube, dieser Satz, danach geht es dir besser, das bringt einfach nichts, denen zu sagen, auch wenn das so ist. Wenn wir es alle wissen, das hilft uns vielleicht als Anästhesisten und dem Team, dass wir was Gutes dem Kind tun, aber dem Kind ist das eigentlich egal.
Das ist zu abstrakt, glaube ich.
Ja. Ich glaube, weitere Faktoren ist, warum sich Kinder unwohl fühlen, dass so die Lichter anders sind im OP. Das ist alles so grell, das ist nicht sympathisch eingerichtet. Es gibt fremde Geräusche, was weiß ich, Saugglocken oder irgendwelche aufreißende OP-Tücher oder sowas.
Ja, dieses Geräusch an die Container.
Genau. Gerüche, also ich finde, weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn du zum Zahnarzt reingehst und es riecht komisch und da stellen sich dir gleich die Nackenhaare auf?
Gleich feuchte Hände. Also dieser Zahnarztpraxengeruch.
Ja, genau.
Gleich feuchte Hände.
Was auch immer das ist, ne?
Und auf Behandlungszimmer 5 kommt dann irgendwie so ein Zzzz. Ja, dann würde ich gerade ein bisschen wieder umdrehen.
Richtig. Und ich glaube, das geht uns ja schon so. Und man mag sich ja gar nicht vorstellen, wie es Kleinkindern geht, die es gar nicht zuordnen können, ne? Aber es klingt schon bedrohlich, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Und bei Schulkindern haben wir wieder andere Probleme, ne? Die haben schon ein besseres Verständnis von Krankheit und medizinischen Maßnahmen, mit denen kann man eigentlich schon gut kooperieren, aber bei denen spielt schon sowas wie Kontrollverlust eine Rolle, ne? Und die Angst des Ausgeliefertseins.
Ja, genau, und vielleicht eben auch ein Schamgefühl, ja, wenn man da so in diesem OP-Hemdchen und ohne Schlüppi dann rüberklettern muss.
Richtig, gerade so bei pubertierenden Schulkindern spielt das eine Rolle, ne?
Also wir sehen, wir haben eine ganz breite Palette von Angst-Triggern, auf die wir reagieren müssen. Und jedes Kind braucht individuell natürlich auch eine andere Behandlung. Also es muss halt dort abgeholt werden, wo es steht. Und das macht das Ganze sehr komplex und auch sehr anspruchsvoll für uns, nicht wahr? Also bevor wir über die verschiedenen Methoden des Abholens sprechen, ist es vielleicht erstmal ganz gut, dahin zu schauen, was für Konsequenzen die Angst für das Kind eigentlich hat.
Und man kann das ja grob aufteilen in kurzzeitige Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und anhaltende oder langfristige Verhaltensauffälligkeiten, die durch eine Narkose entstehen können. Also zu den kurzzeitigen gehören das, was wir auch schon wissen, was wir auch als Anästhesisten sehen, die Unruhe, delirante Zustände, ausgeprägte Schmerzempfinden. Also ein Kind, das mit einer hohen Angst einschläft, hat ein höheres Schmerzempfinden postoperativ, vermehrte Übelkeit und Erbrechen und auch zum Teil aggressives Verhalten.
Genau. Die sind natürlich miteinander verwoben wahrscheinlich auch, ne? Vermehrtes Schmerzempfinden bedeutet ja auch, dass wahrscheinlich mehr Opiat gegeben wird. Also das ist ja ein Outcome-Parameter in den meisten Studien, zu schauen, wie ist denn die Anforderung von Schmerzmitteln. Und wenn du mehr Dipidolor bekommst, dann hast du auch mehr Übelkeit.
Aber spannend ist eben auch, dass es eben so Nebenwirkungen der Narkose gibt, wenn das Kind, wenn das nicht rund gelaufen ist, die über die OP-Prozedur hinausgehen.
Und also richtig in die Entwicklung des Kindes auch eingreifen, ne? Das hatten wir schon mal in der Folge Kinder im Nachtdienst, wenn wir die Kinder nicht gut genug dort abholen, wo sie herkommen und sie mit großer Angst einschlafen, dass man hinterher auch lang nach dem Eingriff mit Verhaltensauffälligkeiten rechnen muss oder dass man die beobachten kann, wie zum Beispiel eine ausgeprägte Trennungsangst oder eine sekundäre Enuresis. Die Kinder fangen einfach wieder nachts an einzunässen. Mhm. Angst im Dunkeln. Ja, gut, haben die meisten Kinder, aber wenn die gerade die überkommen haben und es wieder losgeht nach so einem Eingriff, dann ist das auch eine messbare Verhaltensauffälligkeit. Albträume mit Schlafstörungen, wenn die Kinder schlecht schlafen, dann werden sie schlecht in der Schule. Also eine schulische Leistungsminderung geht damit einher. Schulangst, die sich daraus entwickelt, dass die Kinder nun hinter ihren gewohnten Leistungen zurückbleiben. Also das sind richtige Einschnitte in die soziale Entwicklung des Kindes, ja, die daraus entstehen können.
Mhm. Weitere Verhaltensauffälligkeiten wurden noch beschrieben wie Wutausbrüche, Appetitlosigkeit, Ungehorsamkeit.
Geht auch ohne Narkose aus der eigenen.
Wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur. Ja, und die Kinder zeigen auch zum Teil Auffälligkeiten gegenüber Autoritäten, also den Eltern oder Erziehern, die sind ablehnend, aggressiv und manchmal haben die auch eine Regression der Sprache, sogenanntes Babytalk.
Ja, zusammengefasst ist das. Sind es einfach Merkmale eines posttraumatischen Stresssyndroms? Das muss man einfach mal so sagen.
Auch. So kann man das sagen, ja. Und das ist ganz spannend, weil wir Anästhesisten eben nur das Kind in der ersten Phase sehen und unsere Nebenwirkungen uns gar nicht so auf die Füße fallen, ne? Weil das alles zu Hause passiert. Und manchmal ist es auch sehr schwierig, eben dann den Zusammenhang herzustellen zu der Narkose und zu dem Aufenthalt im Klinikum, ne? Das ist nämlich schon, das muss man ernst nehmen, glaube ich. Und es gibt ja auch diese These, oder es gibt ja auch die Frage in der Prämed oft, ist eine Narkose schädlich für mein Kind? Und ich glaube, die meisten verstehen diese Frage so und wird auch meistens so beantwortet, dass es um die Medikamente geht. Neurotoxizität und so weiter, ne? Aber wir sprechen eben selten darüber, dass es eben zu so einem posttraumatischen Stresssyndrom bei Kindern kommen kann. Und ich glaube, darüber müssen uns auch nochmal klar sein. Das ist schon so ein wichtiger Aspekt, den sollte man nicht vernachlässigen, ne?
Ja, das ist genau das Problem. Also auf der einen Seite wissen wir aus dem Tiermodell, dass unsere Medikamente in hohen Konzentrationen eine Apoptose induzieren können und so weiter. Also das ist ein Thema. Allerdings aus den klinischen Studien heraus, und da gibt es wunderbare Vorträge von Karin Becke oder Claudia Höhne, kann man mal googeln im Internet zu Neurotoxizität. Das ist kein Problem. Also wir wissen, dass die Narkose für eine gewisse Dauer, über einem gewissen Alter, für das Kind nicht schädlich ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber, und das sind natürlich die Limitationen aus diesen Studien, die Kinder, die haben natürlich ein anderes Problem. Die sind ja nicht in dieses Krankenhaus gekommen, um eine Narkose zu bekommen, sondern die haben ein gesundheitliches Problem und müssen operiert werden. Und die Narkose ist ein Baustein dieses gesamten perioperativen Settings. Und die haben dann einen möglicherweise sogar prolongierten Krankenhausaufenthalt, haben verschiedene Stressoren, denen sie sich aussetzen müssen. Die werden gepiekst oder haben eben Schmerzen nach einer Operation. Und das ist schwierig, das auseinanderzudröseln, was jetzt eigentlich für die Verhaltensauffälligkeiten nach dem Krankenhausaufenthalt verantwortlich ist. Und wir haben dann nur ein paar Hinweise, dass wir sagen können, ja, es liegt auch an der Operation, an der Narkose, weil es schon eine Korrelation gibt von dem Angstlevel dieser Kinder in den Holding Areas und einer postoperativen Verhaltensauffälligkeit, also was dann direkt um das Perioperative herum geschieht. Das heißt aber nicht, dass nicht auch die anderen Stressoren dazu beitragen können, dass diese Kinder natürlich irgendeinen seelischen Schaden davon tragen.
Ich möchte noch gerne auf diesen einen Punkt eingehen, den du gerade eben genannt hast. Es gibt ja diese These, wer unruhig einschläft, wird auch unruhig wach. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das eigentlich stimmt. Dass es so ein guter Punkt ist, zumindest für den kurzfristigen perioperativen Verlauf, ne, was du gerade auch genannt hast mit dem Delir-Score, der korreliert mit der präoperativen Angst zum Beispiel. Ne?
Ja. Ist die Frage, sind wir Schwarzmaler oder ist das wirklich ein relevantes Problem? Diese Frage habe ich mir in der Vorbereitung gestellt und habe eine Studie gefunden aus Melbourne, eine Kohortenstudie zur Inzidenz und Risikofaktoren für postoperative Verhaltensstörungen von 3- bis 12-Jährigen. ist 2006 in Anesthesia veröffentlicht worden. 1250 Kinder wurden eingeschlossen, knapp 1030 sind übrig geblieben und die Ergebnisse, die waren schon erstaunlich. 24%, also fast ein Viertel, hatten am Tag 3 noch Verhaltensauffälligkeiten und 16% noch am Tag 30. 16%, also das ist schon echt eine relevante Menge, die einen Monat nach dem Eingriff noch irgendeine Form von Verhaltensauffälligkeiten zeigen.
Ja, also umso mehr müssen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass das Kind angst- und stressfrei durch den OP kommt. Wir können es halt vielleicht nicht immer unterscheiden, ob es jetzt wirklich an der Anästhesie lag oder nicht oder ob halt in den äußeren Umständen. Aber es gibt eben Hinweise, die darauf hindeuten, dass eben die Anästhesie auch einen Einfluss darauf hat. Und deshalb sollten wir unsere Hausaufgaben machen.
Ja.
Und das Beste für die Kinder rausholen.
Kann das auch eine medizinische Relevanz haben? Also jetzt abgesehen jetzt von den postoperativen Verhaltensauffälligkeiten, kann es direkt unsere Arbeit erschweren? Ich würde das mal mit einer anderen Studie jetzt verknüpfen, mit NICS-Studien, die Nüchternheitsstudien, die wir durchgeführt haben, im Rahmen der Modifikation der Leitlinien. Da haben wir festgestellt, dass das Aspirationsrisiko steigt, wenn die Kinder unruhig einschlafen. Und das ist ja dann durchaus auch eine medizinische Relevanz, wenn die Kinder unruhig und ängstlich sind, präoperativ, das mit einer steigenden Inzidenz für Aspiration zu verknüpfen. Also das ist jetzt hier nur eine Verknüpfung aufgrund des gesunden Menschenverstandes, aber sie steht halt im Raum, ne? Und was wir wissen ist, dass eine hohe präoperative Angst eben auch ein postoperatives Delirrisiko erhöht. Und da wissen wir, dass die Delirfolgen das Outcome der OP maßgeblich verändern können, indem die Kinder ihre Zugänge rausreißen, indem sie ihre Verbände abstrampeln. Die Wundheilung ist dadurch gefährdet. Sie haben eine erhöhte Inzidenz für Übelkeit und Erbrechen, das, was nach einer Adenektomie oder Tonsillotomie auch ein relevantes Problem sein kann. Also auch hier fällt uns präoperative Angst unmittelbar auf die Füße.
Ja, das heißt, wir können als Fazit jetzt mitnehmen, die präoperative Angst muss effektiv vermieden oder behandelt werden. Oder wenn man jetzt die Worte des Intros wieder aufnimmt, wir müssen eine kindgerechte Einleitung machen.
Ja, okay, das ist dann die Take-Home-Message. Macht einfach eine kindgerechte Einleitung, dann habt ihr kein Problem.
Genau, ganz einfach. Jetzt haben wir betrachtet, welche Konsequenzen die Angst für das Kind hat. Und jetzt müssen wir auch über uns überlegen, welche Konsequenzen hat denn die Angst für uns, Anästhesierende. Und da hast du ein Zitat gefunden aus einem Paper.
Ja, das trifft es auf den Punkt von Jenny Thomas aus Kapstadt. Die hat es in einem Editorial in Pediatric Anesthesia 2005 so formuliert. Ich zitiere es mal auf Englisch. We are all guilty at some time or another of guerrilla tactics, some more heavy-handed than others, and often necessarily so to prevent injury to the patient or medical staff.
Ja, und für alle, die nicht so gut Französisch können, das bedeutet so viel wie: Wir alle müssen wohl zugeben, uns gelegentlich einer Guerillataktik zu bedienen, manchmal übergriffig, aber in den meisten Fällen notwendig, um Verletzungen der Patienten oder Mitarbeitenden zu verhindern.
Genau, und ich glaube, da erkennen wir uns alle wieder, ne? Wir haben alle schon mal etwas gemacht, wo wir gesagt haben, ah, das ist jetzt nicht so geil, aber es muss jetzt sein, weil irgendwie ist man da in so einer Dynamik drin. Und auf einmal ist man dann übergriffig. Ist eigentlich besser, das nicht zu tun, sondern das zu antizipieren und gleich die Weichen im Vorfeld so zu stellen, dass es gar nicht erst dahin kommt. Aber
und das ist, glaube ich, wirklich schwierig, Gordon. Und das ist, glaube ich, echt die Kunst. Also ich weiß nicht, darf ich mal so eine Szene skizzieren, eine fiktive, aber die wahrscheinlich aus meiner Erinnerung entstanden ist. Du hast ein Kind, du hast es prämediziert, die Mama ist dabei und alles ist gut. Und dann sagst du so, und jetzt möchten wir gerne diese Astronautenmaske aufsetzen oder einen Zugang legen. Also jetzt geht es darum, konkret zu werden, irgendwas Anästhesiologisches zu machen. Und dann dekompensiert das Kind, obwohl es vorher richtig gut drauf war. Mhm. Und du hast es vorher nicht erkannt. Und ich glaube, das ist nämlich genau das Problem. Oder solche Szenarien gibt es und das ist richtig schwierig. Und weil du ja gerade vom Antizipieren gesprochen hast, das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt, wie man das gut erkennt, welches Kind kippt und welches nicht kippt, wenn man das so runterbricht.
Ich glaube, da gibt es keine 100%. Das kannst du nicht machen. Auch die Kinder wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie sie später reagieren werden.
Ja. Habe ich Bock oder habe ich keinen Bock? Mhm,
genau. Es gelingt häufig zu antizipieren, aber eben nicht immer. Und da muss man dann auch irgendwie drauf reagieren. Und deshalb die Frage, hast du schon mal eine OP abgesetzt aus dem Grund?
Verschoben. Ich habe das Kind so nachprämediziert, wie man so schön sagt. Ne? Also ich habe dann schon gesagt, nee, das geht jetzt einfach gar nicht. Und aber abgesetzt so richtig, glaube ich nicht. Aber ich erinnere mich an eine Szene, das war echt skurril. Also da weiß ich noch, dass das so war, dass ich auf der Station angerufen habe, während noch die vorangegangene OP lief. Und da habe ich gesagt, ja bitte jetzt das Kind prämedizieren. 10 Minuten später kam der Anruf, ja, Kind nimmt die Prämie nicht. Und dann sage ich, ja, bitte mit Himbeersirup und Apfelsaft versuchen. Dann hat wieder nicht funktioniert. Ja, dann war meine OP irgendwann vorbei. Und dann ging ich hoch, um mir selber ein Bild zu machen von dem Kind, warum das sich so vehement wehrt, wie es mir am Telefon gesagt wurde. Und ich fuhr dann einen Stockwerk hoch mit einem Fahrstuhl. Jetzt werden sich manche fragen, warum ich nicht die Treppen gegangen bin, aber es hat andere Gründe gehabt. Jedenfalls ging die Fahrstuhltür auf und das war total lustig. Da war dann plötzlich ein Clown, ein brüllendes Kind und eine Mama, die so die Arme eingeschränkt hatte und voll die Miene gezogen hat. Und dann musste ich erstmal diese Situation einordnen irgendwie und ich habe das nicht begriffen. Also ich konnte schnell herausfinden, dass der Clown wirklich nur zufällig da war.
Sondern er ist einfach zufällig in diesen Fahrstuhl eingestiegen, ja?
Ja, er ging von A nach B und war zufällig in diesem Setting gelandet, aber es hat natürlich so das Ganze skurril gemacht. Das Kind völlig am Brillen, die Krankenschwester schob das Bett Richtung Fahrstuhl, um runterzufahren in den OP und die Mama war völlig beleidigt oder sauer, dass wir jetzt mit diesem schreienden Kind runterfahren. Und ja, da meinte ich so, okay, nee, so geht das jetzt nicht. Wir fahren erstmal zurück, müssen erstmal hier Ruhe schaffen und das Ganze sortieren und in Erfahrung bringen, was hier das Problem ist. Ne? Ja, kurzum, es hat ganz schön lange gedauert und viel Dormicum-Saft uns gekostet und da gab es einen Verzug von bestimmt 1 bis 2 Stunden, bis das Kind dann in den OP fahren konnte. Ja, die Alternative wäre gewesen, eben das Kind so zu nehmen, wie es ist. Und so wie du es gerade gesagt hast, mit Guerillataktiken es niederzuringen. Natürlich hätten wir gewonnen, wir sind mehr und stärker. Aber es wäre irgendwie nicht toll gewesen, glaube ich.
Der Clown hätte ja noch helfen können, ne? Hätte ja auch das Kind noch festhalten können.
Ja.
Zirkusphobie ist ein neues Krankheitsbild nach einer übergriffigen Clown-Einleitung.
Gibt es sowas wirklich?
Hat das gerade so gut geklungen? Ja, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber tatsächlich bist du da nicht der Einzige und ich muss ehrlich sagen, ich habe eine Umfrage aus der Society of Pediatric Anesthesia aus den USA gelesen. Ist ja auch im Pediatric Anesthesia veröffentlicht worden 2007. Es war eine Umfrage, 453 Antworten und die Frage war, wer hat schon mal innerhalb eines Jahres oder in seiner beruflichen Laufbahn Kinder aus diesem Grund abgelehnt? Und nur 9% der Befragten hatten ein oder mehr Kinder innerhalb eines Jahres abgelehnt. Ich hätte echt gedacht, es wären mehr. Und knapp die Hälfte hätten es überhaupt schon mal gemacht, 45%. Auch da hätte ich gedacht, dass es mehr sind, die eben Kinder aufgrund von einer präoperativen Angst oder Agitation ablehnen oder zumindest verschieben. Und im Umkehrschluss würde man ja sagen, naja, da ist ja wahrscheinlich dann eher Guerillataktik angewendet worden, ne?
Sehr wahrscheinlich. Und man sieht auch vielleicht den Zwang, sozusagen den medizinischen, nicht den medizinischen, den ökologischen Handlungszwang, ne? Oder auch den Wunsch der Eltern zum Teil, dass die OP dann endlich gemacht wird, ne? Also es ist halt so ein Mischbild aus beiden Seiten.
Ja, man wird da schon unter Druck gesetzt irgendwie, ne?
Warum seid ihr noch nicht im Saal? Wo ist das Kind? Das sind so Ansprüche, die man nicht hören möchte.
Richtig, genau. Ja. Und da ist es dann wieder wichtig, die von dir bereits zitierten Cojones zu haben. Ne? Das Kind zu schützen, das steht im Zentrum.
Ja.
Das so zu gestalten, dass es für das Kind erträglich wird und nicht für den Krankenhausträger und nicht für den Abrechner und nicht für den OP-Koordinator. Das ist alles, richtig. Die spielen alle die zweite und dritte Geige. Das Kind steht an erster Stelle. Mhm. Und auch das war Inhalt dieser Umfrage. Haben sie gefragt, so, habt ihr denn schon mal physischen Zwang angewendet? Und wenn ja, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Und da haben 44% der Befragten angegeben, bei Kindern unter einem Jahr physischen Zwang anzuwenden. Also das ist ja sicherlich auch eine Auslegungssache, ne? Aber allein schon dieses Arm festhalten zum Zugang legen oder Maskeneinleitung, das ist ja eine Maßnahme, die zwangsläufig mit physischem Zwang einhergeht, genau.
Ja.
Und das scheint auch allgemein akzeptiert zu sein, dass man das so macht, denn nur 3% fühlten sich unwohl dabei. Also eine verschwindend geringe Menge. Und bei Kindern 1. bis 4. Lebensjahr waren es dann nur noch 30%, die in der Mehrheit der Fälle physischen Zwang angewendet haben und 4% fühlten sich unwohl dabei. Also so bis zum 4. Lebensjahr scheint das offensichtlich für uns auch akzeptiert zu sein. Ja, das gehört dazu und das müssen wir machen zum Wohle des Kindes. Bei 5- bis 11-Jährigen machen das nur noch 10% und fast alle fühlen sich unwohl dabei. Und bei über 10-Jährigen, also 11-Jährigen, die werden nur noch von 2% der Anästhesierenden festgehalten. Und von allen, die befragt worden sind, würden sich 13% dabei sehr unwohl fühlen, wurde angegeben. Also man sieht, je älter die Kinder werden, je verständiger sie werden, desto größer ist unsere Hemmschwelle, die Kinder gegen ihren Willen zu behandeln.
Ja. Also ich fühle mich jedes Mal unwohl, wenn ein Kind weint. Die tun mir so leid.
Ja.
Und manchmal, also da komme ich auch so, nein, ich will nicht sagen in Selbstzweifel, aber jedes Mal denke ich dann so, oh Gott, wo ist jetzt schon wieder das eben schiefgelaufen? Wo hätten wir hier noch besser sein können? Warum ist das jetzt nicht so rund gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, obwohl das so alles vermeintlich gut gelaufen ist, ne? Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf für uns Anästhesisten, weil ich glaube, ich bin da, so viel Cojones habe ich jetzt wiederum, um zu sagen, ich glaube, ich bin nicht der einzige Anästhesist, dem es so geht. Ne? Also am Ende, das zeigen ja auch deine Zahlen, also es scheint ja normal zu sein, ein Kind mit Zwang einzuleiten. Das ist ja nicht gut.
Es ist einfacher. Es ist einfacher als das Kind und die Eltern. Also das werden wir später noch lernen, dass es nicht nur darum geht, das Kind vorzubereiten, es geht darum, die Familie vorzubereiten. Ja, das ist sozusagen die effektivste Strategie, die man wählen kann. Aber die ist zeitaufwendig.
Was ich in solchen Fällen übrigens mache, ist, dass ich dann mit den Eltern nochmal rede. Ne? Wenn die da Zeugen dessen waren, dass ihr Kind physisch festgehalten wurde oder das Kind unter Weinen eingeschlafen ist, was eben doch manchmal eben passiert, dann versuche ich mir, wenn es geht, irgendwie schnell nach der Einleitung oder spätestens im Aufwachraum mit den Eltern nochmal zu reden. Haben sie es denn empfunden? Und wie fühlen sie sich? Wie geht es ihnen damit jetzt und so? Und dann versuche ich denen nochmal zu erklären, wieso wir das so gemacht haben. Ja, und es ist, und ich muss immer im Vorfeld für mich geklärt haben, habe ich wirklich alle Stufen davor ausgeschöpft. Ne? Also habe ich, war die Prämedikation richtig, haben wir nachprämediziert gegebenenfalls. Ich finde, wenn man unprämediziertes Kind auf den Tisch legt und niederstreckt, das ist bestimmt falsch. Wenn man das prämediziert hat, alles gemacht hat, mit ihm geredet hat und da waren Clown meinetwegen auch dabei und so weiter und es dann immer noch unruhig ist, dann hat man ja wenigstens alles versucht, dass es dem Kind gut geht.
Da muss man sich noch die Frage stellen, ist das jetzt notwendig? Ist der Zeitpunkt der Operation jetzt notwendig?
Gut, aber manchmal hast du ja schon so einen Dominostein umgeworfen. Ne? Das Kind ist prämediziert, das ist schon im Nachthemd und so und dann zu sagen, jetzt setzen wir es ab, das ist schon eine sehr hohe Hürde, glaube ich.
Genau. Ich mache meine Strategie davon in erster Linie abhängig, ob die Trennung von den Eltern schon vollzogen ist oder nicht. Also wenn ich mit dem Kind jetzt schon im OP bin und die Stimmung ist gerade gekippt und es weint, dann würde ich eher eine Vorwärtsstrategie anpeilen. Aber wenn wir noch vor der Schleuse sind und das Kind ist noch bei den Eltern, dann würde ich mir überlegen, ob ich jetzt nachpräventiziere, dem Ganzen nochmal eine Chance gebe, vielleicht nochmal eine Stunde Zeit auf dem Zimmer oder einen anderen OP-Tag vorschlage.
Aber genau, das ist genau der Punkt. Also das ist nicht einfach und wir sollten immer die Anwälte der Kinder bleiben und das immer im Hinterkopf behalten, es so gut wie möglich zu machen.
Ja, man muss ein Gleichgewicht finden, ne, zwischen Aufwand und Nutzen. Das ist ein Satz, der klingt unheimlich schlau und bringt uns überhaupt nicht weiter, ja, weil es natürlich immer eine individuelle Abwägung ist. Und wenn die Eltern wollen, dass jetzt operiert wird und der OP-Koordinator will, dass jetzt operiert wird und der Operateur will, dass jetzt operiert wird, ja, dann stehst du halt mit runtergelassenen Hosen da. Ne? Was willst du machen? Das sind die Situationen, die dann, denke ich, so eskalieren. Auch wenn man sich selber dabei unwohl fühlt.
Genau, aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil vielleicht. Gibt es Kinder, die besonders betroffen sind, eine hohe Angst zu erleiden?
Ja.
Gibt es, ne?
Gibt es.
Da ist es total spannend zu wissen, dass eine erhöhte Angst der Eltern einen Einfluss hat auf die Angst der Kinder. Das ist ja das, was man auch immer sagt. Wenn die Eltern chillig sind, piesig drauf sind, sage ich jetzt mal, dann, ja, um unsere jungen Hörer auch abzufangen.
Oh je, oh je. Ich sehe schon den Shitstorm über euch hereinbrechen. Twitter wird titeln und euch beschreiben mit Armin und Gordon. Die zwei Kinderanästhesisten, die fast alles können. Nur eben die Frauen nicht mit ansprechen.
Dann sind die Kinder auch ruhig drauf. Aber die sehen einfach, die Eltern machen sich keine Sorgen, dann machen die Kinder sich auch keine Sorgen. Die lernen am Modell. Und das ist deshalb so wichtig, dass man die Eltern eben gut aufklärt und die gleich am Anfang abfängt. Ne?
Genau, das haben wir bei Kindern im Nachtdienst schon mal thematisiert. Ne? Genau. Richtig. Das. Genau, das ist der Punkt. Das Patientenalter, je jünger, desto häufiger, also je unverständiger die Kinder sind für alles das, was passiert, desto größer ist die Angst. Das kippt dann natürlich mit 6 Monaten wieder in die andere Richtung, ja. Aber wir reden jetzt ja quasi über die Klientel von Kindern, die beginnend verständlich ist und entsprechend auch dieser Angst einen Namen geben kann, ne? Mhm.
Dann das Temperament des Kindes, das ist spannend, weil das ist ja so eine Charaktereigenschaft, sage ich jetzt mal. Also das fragen wir ja selten in der perioperativen Setting, ob das Kind Temperament hat. Aber wenn man das sozusagen aus psychologischer Ebene betrachtet, dann ist es so, dass Kinder mit hohem Temperament auch ein hohes Risiko haben für Angst. Genau. Oder aggressives Verhalten.
Und Sprachbarrieren sind ein Problem. Ne? Auf der einen Seite, jetzt wenn die Eltern oder die Kinder eine Sprachbarriere haben oder die die Cochlea-Kinder, die nicht verstehen und nicht hören vielmehr, deshalb logischerweise auch eine Sprachbarriere haben, eine Kommunikationsbarriere dann besteht, oder wenn sie eine geistige Behinderung haben. Ja. Also das ist alles so aus einem Formenkreis.
Ich glaube, da spielt auch eine Rolle, dass man das nicht erkennt einfach, ne? weil die sich nicht gut ausdrücken können, dass sie eben Angst haben. Gerade so bei geistigen Kindern kommen ja schnell einem Bilder im Kopf so von Kindern, die so so Geräusche machen eher. So, und das ist dann schwer zu deuten. Oh, was ist das jetzt? Ist das jetzt Freude oder Angst? Und da
als Außenstehender halt vor allen Dingen, ne? Die Eltern könnten das wahrscheinlich. Ne? Als Außenstehender ist das unmöglich
zu deuten. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die Eltern würden das wahrscheinlich noch einordnen können, aber wir eben nicht, weil wir das Kind nicht kennen. Und es sind ja manchmal so Nuancen in dem Verhalten des Kindes. Ne? Dann prolongierter Krankenhausaufenthalt, die sogenannten hospitalisierten Kinder, wenn man so möchte.
Die chronisch kranken Kinder, die eben häufig und lange im Krankenhaus ihr Leben verbringen, ne? Die irgendwie Pech gehabt hatten in ihrem kurzen Leben bisher.
Dann vorangegangene schlechte Erfahrung mit der Anästhesie, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gleich beim ersten Mal alles richtig machen. Ne? Das ist genau der Punkt. Also da erinnere ich mich auch an ein Szenario, wo dann die Mutter mir gesagt hat, ja, es war immer so furchtbar beim letzten Mal, blablabla. Und das Kind hat geschrien und dann lief das so und so. Da meinte ich, na gut, dann müssen wir jetzt ja nicht das nächste Kapitel eines schlechten Buches aufmachen, sondern halt lass uns das jetzt mal anders machen. Wenn wir das immer so machen wie immer, kriegen wir auch immer das Gleiche raus. Ne? Aber das heißt, wir müssen irgendwas ändern jetzt an dem, wie es zum letzten Mal eben gelaufen ist.
Was natürlich ein schwieriger Start, weil die Mutter schon gebrieft ist, das wird jetzt hier großer Mist. Ja, also Kinder haben immer Angst vor Operationen und die weinen immer. Und mit dieser geistigen Haltung geht jetzt die Mama ja schon daran. Und sie von diesem Trip zu holen, ne, und das ins Gegenteil zu kehren, das ist echt schon, da brauchst du schon einen zweiten Clown für, glaube ich.
Dann ist noch ein Faktor, zwei oder mehrere ältere Geschwisterkinder. Diesen Zusammenhang kann ich mir so ein bisschen schwer erklären. Weißt du dazu mehr?
Nein, überhaupt nicht. Das hat auch die Autoren überrascht, dass es da diesen Zusammenhang gibt. Keine Ahnung. Vielleicht, ich habe darüber nachgedacht, vielleicht ist es wirklich so, dass die Kinder zu Hause irgendwie dann so hänseln und so, du bist operiert und Narkose ist gefährlich und Operation unfähig, dass sie einfach da so einem Dauerbeschuss ausgeliefert sind. Weil es sind ja ältere Geschwisterkinder, ne? So, jüngere halt nicht, aber ältere. Und ich glaube schon, dass die einfach so diese Angst mit den Mitteln der Geschwisterliebe vielleicht einfach schüren. Mhm. Aber das ist Theorie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
War schön küchenpsychologisch.
Ja.
Ist auch okay. Ja, und dann die Arte-Einleitung. Ne? Also bei einer IV-Einleitung kam mir tatsächlich mehr oder weniger mal.
Also IV versus Maske, nee, die Angst bei IV-Einleitung ist 46% und bei Maske nur 10%.
Ach so. Also, ne? Ach, ist das so echt, ja?
Die Maskeneinleitung wird immer als angenehmer und weniger angsteinflößend. Ich werde auch ganz häufig gefragt, können wir nicht erst die Maske und dann die Nadel? So, ne? Also die.
Ja, aber die ist die Frage, ich glaube, da geht es ums Pieksen doch, denke ich eher, oder? Dass die Angst haben, gepiekst zu werden. Also ich finde, ich habe den Eindruck, dass die Maske bedrohlicher wirkt für Kinder, als wenn man so einen Zugang hat und dann einfach was reinspritzt und sagt mal, hier kommt die Schlafmilch, guck mal, das ist weiß, bums und dann bist du weg.
Es wird auch kontrovers diskutiert. Es gibt auch andere Studien, die sagen, die Art der Anästhesie-Einleitung hat keinen Einfluss auf die präoperative Angst. Mhm. Ja? Also das ist tatsächlich jetzt so eine Rosinenpickerei gerade gewesen, dass die Maskeneinleitung für die meisten Kinder aus meiner Erfahrung heraus eher favorisiert wird und auch darum gebeten wird, eben auch besonders bei den älteren Kindern, bei denen es eben nicht mehr so einfach ist, eine Maskeneinleitung zu machen, weil sie den Pieks gerne verschlafen möchten. Also ich denke, das wird dann schon am Pieks festgemacht. Ja,
ich kann mir auch gut vorstellen, dass das am Peaks liegt, aber dafür gibt es ja auch Maßnahmen, ne? Emla-Pflaster zum Beispiel. War spannend. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man halt Risikogruppen und Faktoren erkennt und ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial, dass man da viel erkennt. So wie ich das Beispiel vorhin genannt habe, dass selbst wenn alles gut gelaufen ist und alle schön aufgeklärt waren und die Emla-Pflaster geklebt haben und das Dormicum-Säftchen richtig verschrieben wurde, auch dann kann immer noch ein Kind kurz vor der Narkose-Einleitung eben, ich sag jetzt mal, dekompensieren. Und vielleicht haben wir da immer noch nicht was erkannt. Vielleicht fragen wir mal nach dem Falschen. Das ist genau der Punkt. Ne? Also man kann ja nur dann etwas erkennen, wenn man auch gezielt danach sucht. Aber es ist ja so schwierig, wenn es um die menschliche Psyche geht, das Richtige eben zu erfassen. Eben, ne?
Ja, wir sind halt Anästhesisten und keine Psychiater oder Psychologen. Ne?
Ja.
Und keine Clowns.
Sagst du. Wie misst man eigentlich die Angst?
Ja, gute Frage.
Ja, wie immer. Man kann das Kind beobachten und es bewerten. Und man kann das Kind selber fragen natürlich, ne? In der Literatur hat sich durchgesetzt der sogenannte MY-PASS. der Modified Yale Preoperative Anxiety Scale oder die. Das ist ein Angstscore, der in 5 Kategorien die Angst eben bewertet. Und es gibt insgesamt 22 Kriterien, 22 Items, die abgefragt werden. Und ich sage immer gerne, das ist so wie der GCS für die Angst. Also der Glasgow Coma Scale für den Bewusstseinszustand, so kann man sagen, ist das hier auch. Es gibt so einen niedrigen Score, der ist so bei 22, 23 und volle Punktzahl wäre 100. Und niedriger Score korreliert mit wenig Angst und ein hoher Score mit maximaler Angst. Und das wird gerne in der Literatur zugezogen, um eben die Angst bei Kindern einzuschätzen.
Genau, vielleicht kann man es ganz grob umreißen. Ne? Also da sind diese 5 Kategorien, da geht es einmal um die Aktivität des Kindes. Ja, also läuft es jetzt neugierig herum und spielt mit Spielsachen im Warteraum oder es lässt sich halt nicht von den Eltern trennen, spielt nicht mit Spielzeug oder hat sogar aktive Fluchttendenzen. Das wäre dann sozusagen die Bewertung für die Kategorie Aktivität. Vokalisierung, ne? Spricht es, lacht es, fragt, beantwortet Fragen. Und dann so Grauzone, Murmeln, Nicken oder Kopfschütteln bis hin zu Weinen, Schreien. Emotionaler Ausdruck ist der dritte Punkt, genau, ist glücklich, lächelnd bis hin zu eben gestresst und eben auch hier wieder weint und schreit. Und dann ist der vierte Punkt der Status der Erregung. Ja? Also es ist wach, es sieht sich um, es ist entspannt bis hin zu panisch, wendet sich ab und auch hier wieder Fluchttendenzen.
Ja, dann gibt es noch den fünften Punkt, die Einbeziehung der Eltern. Der ist in dem Originalscore, also dem MY-PEST auch drin. Da guckt man, wie das Kind mit den Eltern interagiert, ob es konzentriert spielt, ob es mit den Eltern so harmonisch zusammen ist oder ob es sich total an die Eltern klammert. Ne? Das wäre dann so das andere Extrem. Wobei diese Kategorie wird nicht immer angewendet. Es gibt auch die Shortform dieses Angstscores. Da wird die 5. Kategorie nicht mit einbezogen und diese kurze Version ist auch valide, um die Angst zu messen. Und da sind wir wieder beim rosa Elefanten. Ich frage mich immer wieder, ob die Angst das richtige Maß ist, um eine gute Einleitung zu bemessen. Aber ich kann die Frage nicht beantworten leider, aber ich arbeite dran.
Ja, noch nicht, genau. Richtig. Ich sag doch, du wirst dich daran noch habilitieren. Und dann wirst du die Antwort liefern, was denn die richtigen Kriterien sind, nachdem man fragen muss, um Kinder oder die Sorge der Kinder präoperativ gut zu erfassen.
Das wäre mein Traum, das herauszufinden.
Ich bin hier bei dem Stöbern über eine Studie gestoßen von einer Kollegin aus Orange County in Kalifornien. 2009 ist die Untersuchung Anesthesia and Analgesia erschienen. Und die hat einfach mal geguckt, wer kann denn das Angstniveau von Kindern am besten einschätzen? Ist das der Kinderanästhesist mit dem MY-PASS? Oder der Ausbildungsassistent oder die Ausbildungsassistentin oder die Mutter mit subjektiver Einschätzung. Und da muss man sagen, die Kinderassistentinnen haben gewonnen, ja, die können es am besten. Und bei den Müttern und den Ausbildungsassistentinnen gab es keine Korrelation zwischen dem MY-PEST, den die Auszubildenden angewandt haben, und der subjektiven Einschätzung der Mutter. Also da sieht man mal wieder, Erfahrung macht möglicherweise den Unterschied.
Ganz genau. Gordon, kennen wir denn Strategien zur Prävention, Reduktion oder Therapie?
Das ist doch jetzt der Dreh- und Angelpunkt dieser Folge eigentlich.
Das ist doch der Grund, warum alle zuhören wahrscheinlich.
Ja, jetzt haben wir eine halbe Stunde rumgeschwafelt und dieses Geplänkel ihnen zugemutet, aber jetzt geht's endlich um die Wurst.
Genau.
Wie können wir eben die Kinder einfangen?
Stichwort ist hier Prävention. Wie immer, der beste Notfall ist der nicht passiert, und in dem Falle das beste Mittel zur Angstvermeidung ist, es gar nicht so aufkommen zu lassen. Die Kinder müssen aber auch durchgeschleust werden durch das Krankenhaus und gar nicht merken, dass sie im Krankenhaus waren. Dann kriegen doch keine Angst. Also, das klingt jetzt ein bisschen salopp formuliert, aber dahinter steckt die Nachricht, der Krankenhausaufenthalt sollte so kurz wie möglich bei Kindern sein. Also am besten SDS, Same Day Surgery. Kind geht in den OP danach und wird dann am besten noch am gleichen Tag entlassen. Das wäre natürlich das Optimale.
Eltern immer dabei, ne? Und wenn es über Nacht sein muss, Rooming In eines Elternteils. Das wird aber, in den Kliniken, die ich kenne, wird das umgesetzt. Ne? Das ist halt schon das kleine Einmaleins der Kinderchirurgie.
Genau.
Dann invasive Untersuchungen auf ein Mindestmaß reduzieren. Ja, Laboruntersuchungen wirklich nur, wenn es absolut notwendig sein sollte. Keine schmerzhaften Prozeduren, sowas wie eben Blutabnahmen oder Injektionen. Eine suffiziente Schmerztherapie, präoperativ. Ne? Also wenn die Kinder mit Bauchschmerzen oder einem gebrochenen Arm in die Klinik kommen, hit hard and early.
Richtig.
Dann muss man sie nicht von irgendeinem hohen Schmerz- und Angstniveau am Ende runterholen. Oder immer, wenn irgendwas wehtut, an Lokalanästhesie denken. Ne? Emlerpflaster ist das Stichwort. Mhm.
Ja, und jetzt natürlich die Nichtanheitszeiten. Die sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Ich glaube, wir müssen das noch einmal kurz erwähnen, Gordon, dass es neue Leitlinien gibt.
Wir haben noch keine Folge dazu gemacht. Weiß nicht, ob wir das auch machen müssen, weil Christiane Beck, die diese NIC-Studien koordiniert hat und auch maßgeblich an der neuen Leitlinie beteiligt war, die hat den Pin-Up-Docs im letzten Oktober ein ausführliches Interview dazu gegeben. Das heißt, die Informationen, die sind im Internet alle schon hinterlegt, auf wirklich hohem Niveau und sehr gut aufgearbeitet. Kann man eigentlich darauf verzichten, das ein zweites Mal irgendwo anders abzuspeichern. Wenn ihr dazu etwas hören wollt, etwas Gehaltvolles, hört euch die Folge an, googelt die, findet sie überall da, wo es Podcasts gibt. Kann man ganz neidlos sagen, haben die mit Christiane sehr gut gemacht.
Ja, super. Das war ja so ein Block Prävention. Also diese ganzen Maßnahmen könnte man in der Organisation versuchen umzusetzen, dass es eben schon mal gut fürs Kind losgeht. Ne? Vieles davon haben wir nicht in der Hand. Also gerade diese chirurgischen Planungen, die machen wir eben nicht. Aber in der Prämie können wir halt darauf achten, dass eben Emlerpflaster verabreicht werden oder es eben vielleicht Blutabnahmen vermieden werden.
Genau.
Gut, dann können wir uns jetzt mal überlegen, welche Maßnahmen zur Angstreduktion es gibt. Und da gibt es ja verschiedene Sachen. Und ich finde erstmal grundsätzlich ist es eine gute Einteilung von medikamentösen und nicht medikamentösen Maßnahmen zu sprechen. Das ist so die grobe Einteilung. Ne? Und gerade zu den nicht-invasiven Maßnahmen, nicht medikamentösen Maßnahmen gibt es ja auch ein bisschen Evidenz. Da haben wir ein bisschen recherchiert und was rausgesucht und da stellen wir euch gleich erstmal alles vor. Also lasst uns erstmal vielleicht aufzählen, so staccatoartig, was uns alles einfällt zu den nicht-medikamentösen Maßnahmen.
Ja, also Elternanwesenheit im OP, yay oder nay?
Ja, dann gibt es noch die Clowns, die eine Rolle spielen könnten in der Anästhesieanleitung. Das ist vielleicht das Erste, woran man denkt, wenn man von nicht-medikamentösen, angstreduzierenden Maßnahmen denkt. Hier, jeder kennt vielleicht den Film Patch Adams. Da spätestens dann kommt man drauf. Und das war ja auch ein bisschen Aufhänger für unsere Folge.
Ja, genau. Also wir haben diesen Witz nicht verpeilt. Armin hat wirklich mit dem Clown gefrühstückt. Ich war aus Berlin zugeschaltet und wir haben ein Interview geführt.
Dann gibt es noch spezifische familienorientierte Vorbereitungsmaßnahmen oder Bundles. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle die sogenannte Advanced-Studie, in der geschaut wurde, wie man das Kind und die Eltern vor allem gut ablenken kann. Und Advanced ist ein Akronym, das steht für Anxiety Reduction, Distraction, Video Modeling and Education, Adding Parents, No Excessive Reassurance, Coaching and Exposure Shaping. Mein Gott, das sind so viele englische Wörter. Aber was steckt dahinter? Da steht dahinter, dass man eine angstreduzierende Maßnahmen bei den Kindern macht durch Ablenkung. Man hat den Videos gezeigt, in denen man halt erklärt, was jetzt auf einen zukommt. Man hat die Kinder bestärkt in ihren Coping-Strategien, die sie dann eventuell schon hatten. Und man hat sie einfach stark begleitet. Und bei diesen Maßnahmen kam halt heraus, dass diese Maßnahmen genauso effektiv sind wie Dormicum. Und das ist ja schon verrückt.
Was ich bei diesem Konzept eigentlich ganz cool fand, war, dass die Kinder eine Überraschungsbox bekommen haben, die sie kurz vor der Einleitung geöffnet haben oder während der Einleitung. Und da war dann irgendwie Süßigkeiten und Spielzeug drin, mit dem man dann postoperativ spielen konnte und so. Und gerade vorgestern bin ich bei uns in der Prämedikationsambulanz über eine riesen Kiste mit, ich glaube, da sind 50 Überraschungsboxen drin. Wie kommt die denn hier? Haben die sich aus meinem letzten Traum hier materialisiert? Und dann meinte dann die Schwester der Ambulanz, nee, das hat uns die Kinderklinik geschenkt, wir sollen das auf die Kinder bringen. Habe ich gleich asserviert und gesagt, so, diese Boxen, die kriegen die Kinder, die Schwierigkeiten haben, präoperativ, unmittelbar präoperativ, so als Geschenk an uns, dass sie vielleicht auch ablenkt und dann können die das aufmachen, während wir einen Zugang legen oder während wir Maskenleitung machen und sehen dann, was da drin ist und können sich dann postoperativ darauf freuen, dass sie dann damit spielen können. Ich will einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert, ob man das irgendwie da einbringen kann und ob das nochmal so ein Icebreaker ist, wenn die Kinder wirklich da an der Schleuse Probleme haben.
Ja. Ich glaube, das ist Karma, dass genau dann diese Kiste bei dir auf dem Schreibtisch lag. Okay, also die Advanced-Studie ist schon so wichtig gewesen. Problem bei der ganzen Sache ist, dass es halt ein sehr aufwendiges Konzept ist. Ne? Man muss halt viel mit den Kindern arbeiten. Aber wie so oft, wenn man sich dem Patienten und den Angehörigen zuwendet, profitieren die davon. Das wissen wir auch aus der Intensivstation, das wissen wir von anderen Maßnahmen. Genau. Und das ist so einfach eigentlich. Ne? Und eigentlich ist doch genau das, worum wir Ärzte geworden sind oder KrankenpflegerInnen. Und ÄrztInnen natürlich.
Ja, und das Ergebnis, dass das genauso effektiv ist wie eine medikamentöse Prämedikation, das spricht natürlich Bände. Ne? Mhm.
Ja, weitere Maßnahmen sind dann noch so Hypnose, Musiktherapie oder generell so Entspannungstechniken, die man den Kindern und den Erwachsenen aber auch beibringen kann.
Oder man kann das alles kombinieren
miteinander. Ja, genau. Ne? Ja, so, es gibt auch immer ein buntes Potpourri an Maßnahmen, die man anwenden kann. Und ich glaube, es gibt es zwei Aspekte. Erstmal muss es zu der Klinik passen, ob man die anwendet oder anwenden kann. Und das Zweite ist, es muss zum Anästhesisten passen, dass das harmoniert. Ne? Also es macht ja keinen Sinn, einen Clown in eine Einleitung zu stellen und der Anästhesist denkt sich, was ist das für ein komischer Freak hier mit der roten Nase. Das macht natürlich dann auch gar keinen Sinn. Ne? Oder wenn der Anästhesist Angst vor Clowns hat, was ja auch mal passieren kann, dann macht es auch keinen Sinn, da einen Clown hinzustellen. Also es ist aber gut, erstmal, dass man weiß, dass es viele Maßnahmen gibt und man muss halt das Passende für sich finden. Und ich glaube, so grob kann man sagen, für alle gibt es eine mehr oder weniger gute Evidenz. Aber können wir gleich nochmal auseinandernehmen, glaube ich.
Ja, wir können das ja schon mal, wir können ja die medikamentöse Prämedikation einfach am Ende einmal nochmal abarbeiten und jetzt diese nicht medikamentösen Maßnahmen einfach nochmal diskutieren. Da haben wir mit der Elternanwesenheit angefangen. Yay oder nay, weil sie eben kontrovers diskutiert wird. Erstens, ist es überhaupt praktikabel? Also ich kann sagen, wir haben das mal versucht bei uns im OP. Es ist grandios gescheitert, weil wir einfach die Struktur nicht aufbauen konnten, dass die Eltern mit eingeschleust werden, dass sie in den OP gebracht werden, dass sie da beaufsichtigt werden, dass sie dann notfalls auch medizinische Hilfe bekommen, wenn es notwendig ist, dass sie nicht siebe unsteril machen, dass sie sich da nicht irgendwie unkontrolliert aufhalten und wenn das Kind eingeschlafen ist, auch wieder jemanden haben, der sie rausbegleitet und wieder mit ausschleust. Dazu brauchst du Leute. Und in Kliniken, in denen das so umgesetzt ist, weiß ich, das machen dann meistens die Kolleginnen und Kollegen der OP-Pflege. Aber wir waren dann nicht sehr erfolgreich, weil die schon sehr ausgelastet sind und einfach, da wird jede Hand gebraucht, um den OP vor- und nachzubereiten. Und es hat halt so nicht funktioniert.
Ja.
Und letztendlich kann man sagen, die Elternanwesenheit nimmt den Kindern die Angst nicht.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Ne? Also klar, da beziehst du dich wahrscheinlich auch auf die Daten der Advanced-Studie. Da hat man gesehen, dass das eben keinen Effekt hat. Aber trotzdem würde jeder von uns sagen, dass es trotzdem irgendwie Sinn macht, die Eltern mit reinzubringen, oder? Also ich meine, vielleicht messen wir das Falsche, will ich damit sagen. Vielleicht reduziert es zwar nicht die Angst, aber es ist für die Eltern wichtig, dabei zu sein. Das muss man ja auch respektieren dann. Und wir haben ja auch schon von den 10 Ns der Kinderanästhesie gesprochen und von den 10 Rs der Kinderanästhesie. Und ein R ist ja auch, dass man die Eltern so lange wie möglich beim Kind belassen soll. Wobei du ja auch eine Strategie schon mal erwähnt hast in einer Folge, wie man Trennung hinbekommt, ohne dass das Kind es mitbekommt.
Ja, dass man sozusagen an der Schleuse das Kind schon sediert, ne?
Richtig,
irgendwie ne? Zugang legt oder im Aufwachraum in der Holding Area einen Zugang legt, mit Propofol ansediert und dann die Trennung vollzieht. Das geht auch ganz gut. Ja. Man muss sagen, es ist auch nicht immer gut, also nicht jedes Elternteil ist in der Lage, besonders die ängstlichen Eltern, die können diesen Einleitungsprozess eher negativ beeinflussen. Ne? Also das ist schon mal ein Aspekt, den man vorher evaluieren muss, ob das Elternteil überhaupt psychisch dazu in der Lage ist und dem Kind in der Situation überhaupt gut tut.
Hm. Was ist denn deine Erfahrung? Also mochtest du das gerne oder nicht mit den Eltern in der Einleitung? Also ich kann dazu sagen, ich erinnere mich an die Phase, in der das probiert wurde in Berlin. Da war ich auch zufällig da und ich fand es immer besser, wenn die nicht dabei waren. Ich weiß nicht warum, ich mochte das nicht gerne mit den Eltern zusammenzuarbeiten.
Ja, also es setzt einen natürlich unter Druck, ne? Weil Venenpunktion muss funktionieren und Maskeneinleitung muss funktionieren und man muss das Ganze auch irgendwie so gestalten, dass die Eltern das nicht als kriminelle Handlung verstehen, was man dort tut. Ne? Also ich meine jetzt unter dem Stichwort Übergriffigkeit. Und wenn es dann mal ein Problem gibt, dann ist es natürlich gleich mal um Faktor 10 anspruchsvoller, dieses Problem zu behandeln, wenn die Eltern einen dabei beäugen. Ne? Also vielleicht bringt das auch eine gewisse Unsicherheit mit sich. Ja? Die Effektivität ist ja sowieso fraglich und für mich ergibt das auch total Sinn, denn wenn man sich überlegt, die Eltern nehmen ja keinen unmittelbaren Einfluss darauf, sie lassen es ja sogar zu, was wir mit den Kindern machen und die Kinder haben halt eben Angst vor dieser Prozedur und ich vergleiche das so mit einer Achterbahnfahrt, ne? Wenn ich Angst vorm Achterbahnfahren habe, dann ist es total egal, ob Mama oder Papa daneben sitzen, ich habe halt Angst vor der Fahrt und es ist vielleicht schön, dass die da sind, aber sie nehmen mir die Angst nicht und so ähnlich kann man das vielleicht auch übertragen auf diese Situation, ja.
Ja, schöner Vergleich. Wobei ich, wie gesagt, wie du schon auch gerade gesagt hast, das macht den Unterschied, ob in der Achterbahn deine Mutter oder dein Vater daneben sitzt oder eben ein Fremder, ne? Also.
Ja, na klar. Also man fühlt sich wohler, aber man hat trotzdem Angst. So, also es ist sozusagen, dass die Angst verschwindet, ist nicht erreicht. Was wir aber messen können, ist, dass die Elternzufriedenheit nach der Trennung höher ist, wenn sie bei der Einleitung dabei gewesen sind. Das heißt, die Elternangst ist erniedrigt. Und das ist zwar auch schön, aber das bringt uns postoperativ nichts. Wir müssen präoperativ dafür sorgen, dass die Angst niedrig ist. Und vielleicht auch in Antizipation darauf, dass die Eltern dabei sein können, ist es vielleicht auch so, dass die Eltern weniger Angst haben. Also das ist hochkomplex, diese Interaktionen, die da stattfinden. Aber letztendlich muss es umsetzbar sein. Und das ist es jetzt bei uns eben nicht. Wobei an anderen Arbeitsplätzen, wie zum Beispiel im MRT, da haben wir einen Einleitungsbereich, da sind die Eltern immer mit dabei. Und das funktioniert gut. Und wenn die Venenpunktion nicht zugelassen wird oder misslingt, dann erkläre ich nochmal, was das mit der Maskeneinleitung, die wir jetzt anstreben, auf sich hat. Und die Eltern haben das eigentlich bisher immer so ganz gut gemacht. Da gibt's dann auch für mich kein Argument, die rauszuschmeißen, auch wenn ich das Gefühl habe, die sind nicht geeignet, weil sie sind ja schon da und sie sitzen neben dem Kind. Also warum, mit welchem Argument soll ich die denn jetzt nach draußen schicken?
Nee, brauchen wir auch nicht. Also ich arbeite lieber alleine, das habe ich ja schon ganz klar gesagt, das ist meine Meinung, aber ich würde sie auch nie rausschmeißen oder ganz im Gegenteil, wenn die da sind, binde ich die auch natürlich so gut, ich kann eben ein. Und gerade im MRT, wie du sagst, kommen auch oft Wiederholungskinder, ne? Das heißt, man kennt die Eltern mittlerweile schon. Ist mal ganz nett, die zu sehen, dann frage ich mal, wie geht's ihrem Mann, wie geht's ihrer Frau? Ist schon ganz lustig eigentlich. Ja, und im Ambulanz-OP, da machen wir das auch so, dass wir die Eltern regelmäßig dabei haben. Die sind auch zufrieden, wenn sie dabei sind. So kann man das schon grob sagen.
Ich habe so ein kleines Notizbuch, also bei den Wiederkehrern, die ja dann auch immer ihre Kuscheltiere mitbringen und so. Und dann schreibe ich mir dann auf, wie die Kuscheltiere heißen. Ne?
Ach, süß.
Oder ich schreibe mir halt so diese kleinen persönlichen Dinge auf, auch wie die Geschwister heißen oder irgendwelche Besonderheiten, die das Kind für sich in dem Moment halt einfach als wichtig empfand. Die schreibe ich mir dann auf und dann kann ich halt sie da abholen. Und das kommt echt gut an. Kleiner schön. Tipp. Ja?
Da merkt man, dass du ein Kindernarzt durch und durch bist. Voll schöne Geste, wirklich.
Jetzt ist die Frage, wie kann ich eine wertschätzende Atmosphäre schaffen? Ne? Und das sind dann so Kleinigkeiten.
Mhm. Ein Punkt fiel mir noch ein, dass du vorhin über die Angstreduktion der Eltern gesprochen hast. Das ist die Aufklärung. Ne? Und da möchte ich wieder gerne meinen Satz sagen. Die Narkose beginnt in der Prämedambulanz. Ne? Da sieht man wieder, wie wichtig das ist. Ne? Wenn die Eltern gut aufgeklärt sind, keine Angst haben, wissen, was passiert, wenn jemand denen das so erklären kann, dass die ganz genau wissen, was jetzt passiert, dann klappt es auch mit der Narkoseeinleitung.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte ja diese Studie aus Melbourne vorhin zitiert und die haben etwas Interessantes noch sozusagen als Fußnote festgestellt. Und zwar, wenn Kinder mit einer Broschüre vorbereitet wurden, Kinder und Familien, Broschüre hieß I'm going to have an anesthesia. Dann waren die Kinder mit kurzem Eingriff, aber langem Krankenhausaufenthalt signifikant häufiger mit Verhaltensauffälligkeiten beobachtet worden. Und das konnten die sich nicht so richtig erklären. Und sie haben eine Erklärung gefunden und meinen, das könnte daran liegen, dass diese Broschüre für einen kleinen Eingriff und kurzen Aufenthalt eben dafür gut geeignet ist. Aber wenn dann etwas passiert, was nicht im Vorfeld dem Kind so erklärt wurde, nämlich langer Krankenhausaufenthalt, dann reagieren sie mit Verhaltensauffälligkeiten. Und die schließen daraus, dass man wirklich explizit sozusagen die Wahrheit aufklären muss, das, was diesem Kind widerfahren wird. Und das kann man jetzt nicht mit dem Gießkannenprinzip ganz pauschal über alle Kinder gießen, sondern man muss sagen, du hast diese Operation und wir machen das mit dieser Anästhesie und das wird in der Folge ablaufen. Und das heißt, individuell für diese Prozedur. Hm. Und wenn du eben eine Maskeneinleitung primär planst, musst du das auch ebenso dem Kind sagen. Wenn du etwas tust, worüber das Kind vorher nicht informiert wurde, dann führt es zu Verhaltensauffälligkeiten. Also Transparenz und Wahrheit. Das sind die beiden Stichworte, die über diesem gerade Gesagten stehen.
Ja. Guter Punkt. Kommen wir zu den Clowns. Die Clowns werden kontrovers diskutiert. Man kann an manchen Studien sehen, dass die Kinder signifikant niedrige MYPA-Scores in der Einleitung haben, aber es beruhigt halt die Eltern nicht und es kommt zu postoperativen Adaptationsproblemen bei Kindern möglicherweise.
Wie kann man sich das erklären?
Ja, wahrscheinlich ist Clown nicht gleich Clown und nicht zuletzt durch solche Filme wie S oder Batman, wo der Clown ja auch nicht unbedingt mit was Fröhlichem assoziiert wird, kann das wahrscheinlich zu Verschiebungen der Wahrnehmung auch kommen. Ne? Also eigentlich ist es auch schon gruselig. Der hat ja, im besten Fall ist er so harmlos und freundlich, aber manche Clowns sind ja auch geschminkt und wirken dann dadurch bedrohlich einfach auch. Ne? Also ich kann das schon verstehen, dass nicht jeder Clown
so ein bisschen Tanz auf der Rasierklinge, ne? Ja. Oder die Enttäuschung, dass der Clown nach der Narkose halt nicht mehr da ist, ne? Vorher wird so ein Tamtam gemacht und alle kümmern sich ums Kind und danach wirst du im Aufwachraum abgelegt, ja, und dann interessiert sich kein Clown mehr für dich. Mhm. Ja? Das ist doch bestimmt auch traurig, oder?
Weißt du was? Wir können jetzt so viel über Clowns reden. Lass uns doch einfach mal
Mit einem Clown
reden. Ja, mit einem Clown reden. Wir haben unser erstes Experteninterview geführt.
Und das könntet ihr euch eigentlich an dieser Stelle mal anhören. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 4680. 4680.
Schließen wir mal mit dem Clown die nicht-medikamentösen Maßnahmen zur Angstreduktion und kommen wir zu den harten Fakten zu der medikamentösen Prämedikation.
Ja, da, wo sich die meisten Anästhesisten und Anästhesistinnen zu Hause fühlen, ne? Weil das in den meisten Standards ist, die medikamentöse Prämedikation. Wird ja auch, besonders bei den Kritikern, eher ablehnend diskutiert, einfach vor dem Hintergrund, dass das Midazolam als Standardprämedikationsmedikament sehr wohl das explizite Gedächtnis dämpft, aber das implizite eben nicht. Das heißt, es macht so eine Art dissoziative Sedierung. Was bedeutet das übersetzt? Die Kinder, die erinnern aktive Inhalte nicht, können sich aber sehr wohl an emotionale Stimmungen und Schmerzen erinnern, die aber nicht zuordnen, weil nämlich die explizite Erinnerung zu diesem Ereignis fehlt.
Das kann ja möglicherweise auch noch schwieriger sein für die Kinder dann, das zuzuordnen, ne? Und das ist vielleicht auch eine Erklärung möglicherweise für eine Delir.
Ja, und es hat eben auch ein Potenzial, die Kinder in Verhaltensauffälligkeiten zu treiben. Ja, und deshalb sagt man, medikamentöse Prämedikation mit Midazolam machen wir nicht, also machen wir bei uns schon, aber machen halt andere Kliniken nicht, eben um genau das zu verhindern. Aber, oder in meiner Theorie schließt sich das ja nicht aus, es muss ja nicht schlecht sein. Also wenn ich das explizive Gedächtnis sediere und eine Amnesie verursache, dann muss ich doch eigentlich nur noch dafür sorgen, dass die impliziten Erinnerungsinhalte alle gut sind. Ja, dass das alles mit Blumenwiese assoziiert ist und eben nicht mit Schmerzen oder mit schlechten Stimmungen und Schwingungen. Und wenn man das weiß, dann kann man auch eine medikamentöse Prämedikation, die ja ganz klar die Trennung von den Eltern vereinfacht, kann man die machen. Man muss halt einfach nur nach wie vor das Kind wie ein rohes Ei behandeln.
Richtig. Ja, dann gibt es noch dieses Stichwort paradoxe Reaktion. Da gibt es ja eine ganz klare Meinung von Martin Jöhr.
Jetzt hast du ihn genannt.
Was? Jetzt hast du ihn genannt, genau. Ich wollte eigentlich den Ball zuspielen, aber jetzt sage ich es trotzdem mal. Ich glaube, er sagte mal, es gibt keine paradoxe Reaktion, es gibt nur eine Unterdosierung.
Genau.
Ja, aber was ist so die übliche Dosis? Die übliche Dosis ist ja 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht für das Standardkind, für ein Kleinkind. Und ich denke schon, dass wir bis 1 Milligramm hochgehen müssen bei Kindern, die eine auffällige Anamnese haben. Die Faktoren, die wir vorhin vielleicht besprochen haben, ne? Eltern und Kinder sprechen nicht gut Deutsch, schlechte Vorerfahrungen mit Anästhesie, vielleicht Komedikation mit Antiepileptikern und so weiter. Da komme ich mit der üblichen Dosierung nicht zurecht und da muss ich halt höher gehen. Ne? Das ist dann schon so, dass man richtig dosieren muss. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, eben die eine Dosierung zu geben, sondern man muss eben sich individuell das Kind anschauen.
Auch das wird kontrovers diskutiert und es gibt Untersuchungen, die sagen, mehr als 0,5 macht keinen Unterschied. Deckt sich aber nicht mit meiner persönlichen Erfahrung.
Nee, meine auch nicht.
Ich hatte jetzt gerade erst vor ein paar Tagen ein Kind, das war vorher schon doch auch unruhig und auffällig. Ich habe da auch mehr gegeben, 0,8 Milligramm. Und das kam schlafend an die Schleuse. Ich habe es umgelagert. Ich habe es also einmal rübergehoben auf den OP-Tisch. Es hat weiter geschlafen. Sind wir in den OP gefahren. Ich habe den Zugang gelegt. Es hat es verpennt, weil es vorher Emla hatte. Und habe dann in dem Schlaf die Einleitung gemacht. Also da muss ich sagen, das fand ich schon echt entspannt, weil ich gedacht habe, das Kind tanzt mir an der Schleuse an der Nase herum. Weil auch die Eltern, die waren so ein bisschen hart an der Grenze der Entspanntheit. Und das hätte Potenzial gehabt, mir um die Ohren zu fliegen. Und deshalb war ich mega dankbar.
Ja, ich sehe es so wie du. Ja, also ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum ja, manche so zurückhaltend sind diesbezüglich. Also wir werden auch hier kein abschließendes Urteil fällen können, aber wir können sagen, wie wir das gerne handhaben und ich würde es gerne so machen, wie du es gerade beschrieben hast und ich gehe eher hoch und das Argument, das Kind schläft danach lange im Aufwachraum, ja, dafür haben wir diesen Aufwachraum ja auch und wenn das Kind müssen wir zum Atmen kriegen, wir können es auch schlafend im Aufwachraum abgeben und das ist ja dann die Kunst des Anästhesisten, das eben genauso alles richtig zu steuern und zu dosieren. Also ich glaube...
Außerdem wissen wir, dass es die Anxiolyse eben nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern beeinflusst. Ja? Das heißt also, auch wenn die Eltern kein Midazolam bekommen von uns, sind sie trotzdem weniger ängstlich. Das ist schon mal gut. Es ist halt ein weit über 20, über 25 Jahren angewandtes Medikament. Es ist sicher, es hat einen geringen Effekt auf die Aufwach- und Entlassungszeiten tatsächlich, auch wenn unsere subjektive Wahrnehmung da eine andere ist. Und es führt eben zu einer höheren Zufriedenheit bei Kindern und Eltern. So.
Ich habe auch mal eine Studie gefunden zu Dormicum, weil mich das auch interessiert hat, die so eine Dosis-Wirkungskurve beschrieben haben. Und in dieser Studie sind die zu der Auffassung gekommen, dass 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht auch eine ausreichend gute Dosierung wäre für eine Prämedikation. Boah, ich finde, das stimmt einfach nicht. Ich finde, das ist eine viel zu niedrige Dosierung, um das in dem Alltag zu integrieren. Es mag ja sein, dass es im Rahmen eines Studiensettings funktioniert, aber so in der klinischen Praxis glaube ich nicht. Da sind einfach die Wege zu lang des Transportes. Da fängt schon wieder an, ein bisschen was vom Dormicum abzuklingen, obwohl man noch gar nicht mit dem Kind im OP ist. 0,5 ist, glaube ich, eine gute Dosierung. Und in dieser Studie haben die dann gezeigt, also ab 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Dosierung fangen dann die Probleme an. Und da sind in erster Linie Ataxien zu nennen. Also das Kind ist gefährdet, sich zu stoßen. Und das sind gar nicht die Atemwegsprobleme, die eine Rolle spielen bei gesunden Kindern. Wir reden jetzt nicht von OSAS-Kindern. Mhm. Und das fand ich auch erstaunlich. Es hat mir insofern Ruhe gegeben, als dass ich nicht das Gefühl habe, ein Kind in die Apnoe zu prämedizieren. Das ist sehr schwer möglich mit den üblichen Dosierungen, die wir so benutzen.
Ja.
Aber die Ataxien, die sind eben wichtig. Aber ein Kind ist ja oft nicht alleine, sollte zumindest nicht sein. Es sind ja irgendwelche Pflegenden da oder die Eltern, ja.
Ja, ich finde 0,3 auch einfach wenig. Das sind ja die Kinder, die wir als unterprämediziert bezeichnen würden, ne? Die nicht den ganzen Saft trinken, nur die Hälfte und dann was ausspucken. Und das sind nicht die Kinder, bei denen ich jetzt sagen würde, ja, die sind super prämediziert, wenn die OP sind, ne?
Ja, noch ein Kontra für Dormicum ist ja, dass es bitter schmeckt. Das heißt, es gibt manche Kliniken, die mischen das mit Himbeersirup und das brennt in der Nase, wenn man das nasal geben möchte. Das wird auch oft unterschätzt, finde ich. Oder also ich habe das nie gemacht, weil ich das immer wieder lese, es brennt wie Hölle in der Nase. Das liegt am niedrigen pH-Wert, glaube ich. Hm. Und deshalb würde ich das nie geben. Also
ich gebe es auch nicht nasal. Also ich habe es ein paar Mal gemacht, es ist mir ein paar Mal auf die Füße gefallen und das mache ich jetzt nicht mehr. Auch um jetzt nochmal da anzuknüpfen, unter Prämedikation, also wenn die danach prämediziert werden, prämediziere ich immer mit Ketamin.
Nasal.
Nasal nach, so.
Ja.
Ja, dann großer Nachteil, habe ich ja gerade schon gesagt, ne, explizites versus implizites Gedächtnis. Das bedeutet natürlich auch, wenn die Kinder diese diffuse, bedrohliche oder sogar schmerzhafte Erinnerung haben, dann können sie auch eine antizipatorische Angst vor einem Wiederholungseingriff entwickeln. Also damit kann ich dann wirklich das Kind oder uns in eine schlechte Lage bringen, wenn das Kind einen Wiederholungseingriff bekommen muss. Und deshalb ist es eben wichtig, dafür zu sorgen, dass es eben diese Eindrücke trotz Prämedikation nicht gibt, sondern dass die überwiegend positiv belegt sind.
Ja, nicht ganz abschließend kann man klären, ob es nicht eine höhere Delirrate gibt, postoperativ nach Midazolam-Einnahme. Das wird häufig beobachtet, gerade von HNO-Anästhesisten. Mhm. Der Autor der Delir-Leitlinie hat mir gesagt, dass es deswegen auch in den Benelux-Ländern nicht verwendet wird, das Midazolam.
Shahab Gamani, mit dem hast du gesprochen?
Ja, gechattet.
In welchem Rahmen denn? Das ist ja interessant.
Einfach so, weil er ein cooler Typ ist.
Ja, das ist ja. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Also genau, höhere Delirgefahr lässt sich auch dadurch belegen, dass eine Antagonisierung des Midazolams eben relativ schnell eine komplette Reversion dieses Phänomens nach sich bringt. Also daher ist das sicherlich miteinander verknüpft.
Ja. Kommen wir zum Clonidin. Welchen Stellenwert hat Clonidin in der anxiolytischen Prämedikation?
Also bei uns gar nicht. Bei uns nur zum Nachprämedizieren. Ansonsten ist mir nicht ein einziger Fall bekannt, wo wir Clonidin als Prämedikation angeordnet hätten.
Also meine Kollegin wollte das gerne bei uns einführen, aber es hat sich immer noch nicht durchgesetzt irgendwie und habe auch noch nicht ganz so den Vorteil dessen gesehen. Es wirkt ja auch nicht anxiolytisch, es wirkt eher sedierend. Es hat eine lange, lange Anschlagszeit, das heißt, man muss es gut planen, wenn man das gibt, und das kann bis zu 48 Stunden dauern. Also es ist sicherlich nicht irgendwas für ambulante OPs, würde ich behaupten. Ihr braucht
einen zweiten Kinderaufwachraum dann, wenn ihr das einführt, ne?
Das könnte passieren. Ich weiß, dass unsere ehemalige Oberärztin, also deine und meine, die mochte das überhaupt nicht. Hast du das gegeben, das Medikament? Hat sie mit der Nase gerümpft und dann war sie so, ach Gott, schon wieder Clonidin, meine Güte, wo habt ihr das alle her, so ungefähr.
Ja, genau.
Das mochte sie überhaupt nicht. Und das wird bei uns relativ viel gegeben, habe ich den Eindruck, aber ich wege das auch sehr gut ab. Also wenn ich weiß, es ist so ein HNO-Kind, gefährdet für ein Delir, bleibt eh 2-3 Tage stationär und es muss jetzt Ruhe bekommen, der frischen Wunde im Gesicht, dann gebe ich das auch mal gerne. Aber ich denke viel drüber nach, ob ich es wirklich geben möchte oder nicht.
Ich gebe es nie präemptiv, ich gebe es nur therapeutisch. Also um den Delirzustand zu durchbrechen, habe ich ja so, oder hat ja auch Sharp ein Eskalationsschema empfohlen. Und dazu gehört eben die Antagonisierung. Dazu gehört auch nochmal ein neues Einschlafen, ein Reset, nochmal ein kleiner Propofol-Bolus. Und wenn das nicht funktioniert, und ich hatte halt neulich ein Kind, da war das alles ohne Erfolg, dann gebe ich Clonidin. Und das wirkt in der Regel ganz gut, weil dann schlafen sie nochmal eine Stunde und wenn sie dann aufwachen, ist besser. Man muss natürlich vorher ausschließen, dass der Trigger des Delirs keine Schmerzen sind. Ne? Also die müssen als erstes behandelt werden. Und das ist auch nochmal genug Stoff, um eine ganze Folge draus zu machen. Will ich mich jetzt hier gar nicht großartig vertiefen, nur sagen, das ist der Stellenwert des Clonidins bei uns.
Mhm. Ja, bei uns noch ein bisschen liberaler, wie gesagt. Aber es gibt noch einen zweiten Alpha-2-Agonisten, das ist das Dexmedetomidin. Es hat lange gedauert, bis ich das so schnell aussprechen konnte.
Dextor.
Dextor, genau. Wird bei uns nicht angewendet. Wenn man das gibt, dann gerne als MAD über die nasale Applikation, weil das halt eine schlechte orale Bioverfügbarkeit hat. Es braucht lange, bis es anschlägt, wirkt da auch lange und ja, Off-Label-Use ist es auch natürlich, aber...
Kann ich nicht mitreden, ja, habe ich keine Erfahrung mit. Muss ich jetzt einfach mal so zugeben, habe ich keine Erfahrung.
Wir haben eine Lesernachricht bekommen, nein, eine Hörerinnen-Nachricht meine ich, die hat uns geschrieben, dass sie es mal angewandt hat und dass sie es ganz gut fand. So, das ist die einzige Erfahrung, die ich zu diesem Medikament habe.
Ja, das hört man auch auf Symposien und Kongressen, wenn man sich unterhält. Mhm. Das scheint da echt was Gutes ist, aber... Wie gesagt, hat sich bisher noch nicht bei uns durchgesetzt.
Dann das Ketamin, darüber haben wir auch schon gesprochen. Also ich glaube, es ist nicht das primäre Medikament zur Prämedikation. Es wirkt ja auch gering anxiolytisch bis gar nicht. Mhm. Aber es ist gut, um nachzuprämedizieren.
Ja, so on top ist das ne? Super. Und ja. Wir haben bei uns in der Rettungsstelle, für alle, die nicht aus Berlin kommen, Rettungsstelle sind in Berlin die Notaufnahmen, ja. Also bei uns in der Notaufnahme, da haben wir ein Kombinationspräparat, so ein Saft. Da ist 1 Milliliter mit 0,75 Milligramm Medazolam und 10 Milligramm Ketamin versetzt. Und ich liebe das. Ich liebe es, die Kinder damit zu prämedizieren, weil ich meine, die Kinder, die über die Rettungsstelle kommen, die haben meistens Schmerzen und zweitens auch ein hohes Stresslevel. Und dieser Saft ist super. Ich dosiere das so, dass sie ihre rechnerische 0,5 Milligramm Medazolam-Dosis bekommen und das Ketanes geht dann sozusagen on top. Und das sorgt wirklich für eine noch tiefere Sedierung und zusätzlich auch für eine schöne Analgesie. Das heißt, wenn das Emla-Pflaster jetzt nicht geklebt wurde oder nicht lang genug drauf war oder schon zu lange ab war oder whatever, dann kann ich da relativ erfolgreich eine Venenpunktion durchführen, ohne dass die Kinder diesen Peaks als so schmerzhaft empfinden. Ja, also
richtig, das ist richtig geil, ja.
Ich muss sagen, ich mag diesen Saft und ich habe auch schon mal überlegt, ob man das nicht einfach als Standard nehmen sollte, mit diesen beiden Wirkstoffen zu prämedizieren. Aber die Indikation von Ketamin ist doch eng zu stellen. Ne? Also das muss dann als Schmerztherapeutikum eingesetzt werden, wenn ich eh schon ein sedierendes Medikament oder eine sedierende Komponente dabei habe. Und ich glaube, dass die Venenpunktion es allein nicht rechtfertigt, das Kind mit Ketamin zu prämedizieren. Von daher.
Aber ich glaube, in so einem Szenario, wie du es gerade beschrieben hast, ist glaube ich ganz gut so. Und wenn du jetzt akut einen Zugang legen musst und du musst jetzt schnell für Ruhe sorgen für das Kind, ne, um es abzuschirmen, dann ist es glaube ich ganz gut. Ja, dann ist ja auch immer die Frage, kriegen denn Kinder so Horrortrips, wie es auch beschrieben ist, wie Erwachsene? Das Auftreten eines Albtraums bei Ketamin ist gar nicht so hoch, wie man vielleicht denkt. Also ich meine, meines Wissensstandes nach liegt das so bei 13-15%. Also nicht jeder, der Ketamin bekommt, hat erstmal so einen Horrortrip. Wenn sie aber auftreten, können sie sehr bedrohlich sein bei Erwachsenen. Das wissen wir auch, ne? Dass Leute sogar bis in die Psychiatrie kommen, nachdem sie einen Horrortrip durchlaufen haben. Und das ist schlimm. Und bei Kindern ist es fraglich, ob das auch so auftritt. Wie ist deine Erfahrung damit?
Also meine Erfahrung ist, dass aus der Literatur heraus heißt es, so ab 3-4 Jahren ist es möglich. Darunter wird es eher nicht beobachtet. Und dann sind ja diese Horrortrips beschrieben und es kann sein, dass ich jetzt Mist erzähle. Schreibt uns, wenn das jetzt falsch ist, bitte. Aber mein Kenntnisstand ist, dass sozusagen mit dem Abfluten des Ketamins und Nachlassen dieser Dissoziation es zu diesen albtraumhaften Zuständen kommen kann. Und das ist ja eine Phase, die wir durch die Narkose eigentlich komplett verschlafen. Es sei denn, es ist ein kurzer Eingriff von 3 Minuten. Aber nach einer halben Stunde ist das Ketamin eigentlich dann raus. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich bisher noch nicht ein einziges Mal weder beobachtet habe, noch wurde es mir berichtet, dass die Kinder, die so prämediziert wurden oder nachprämediziert worden sind, da Verhaltensauffälligkeiten postoperativ gezeigt haben.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du beschreibst. Die verschlafen ihren Horrortrip, wenn sie überhaupt einen haben. Und das Zweite ist, was ich immer denke, ein Horrortrip hat man ja dann, wenn man die Erfahrung in seinem Leben gesammelt hat. Aber woher soll denn so ein Kind denn sowas wissen? Also sprich, wenn es nie gelernt hat, Angst zu haben, und Kinder sind ja naiv, sage ich jetzt mal, dann werden die auch nicht so wirklich vielleicht Horrortrips schieben. Also es sei denn natürlich, diese verzerrten Wahrnehmungen wirken für sie bedrohlich. Aber das können wir abschließend nicht beantworten, weil die Kinder es eben auch nicht beantworten können, wie du schon gesagt hast.
Ja. Okay, also fassen wir zusammen, oder? Ich denke, als Fazit von dieser Folge kann man sagen, die Angst muss behandelt werden. So, gar keine Frage. Und das schafft man, indem man erstmal die Risikopatienten identifiziert und alle Möglichkeiten der Angstreduktion anwendet. Das heißt, geht los vom Kind, kriegt einen Umgang, Einbeziehung der Eltern, ganz wichtig, Appell, bezieht die Eltern mit ein, nehmt die Sorgen und Ängste der Eltern mindestens genauso ernst wie die der Kinder. Die Eltern machen einen Großteil eurer anxiolytischen Strategie aus. Ja. Clowns, wenn vorhanden. Und alle anderen nicht medikamentösen Tools, die wir so haben, Ablenkung durch kleine Videos während der Einleitung sich anschauen, sogenannte iPhone Induction, ja, gibt ja auch Samsung Induction und was auch immer, Induction, möchte jetzt keine Werbung machen. Und das kann man eben auch alles zusätzlich anwenden zur medikamentösen Prämedikation, die ich jetzt hier nicht verteufeln möchte, im Gegenteil. Mhm.
Ja, besondere aufwendige Vorbereitungen sollten möglich sein, oder müssen wir wieder ein Plädoyer dafür machen, dass man eben sich die Zeit nimmt für die Kinder. Und man kann auf eine medikamentöse Prämedikation verzichten, aber man muss halt eben das ganze Setting und den ganzen Rahmen gut gestalten dafür. Ne? Und das Problem ist halt, wenn du einmal so nicht medikamentös angefangen hast und das klappt alles nicht, dann ist es schwierig, aus so einer Abwärtsspirale rauszukommen, ist meine persönliche Erfahrung.
Meine auch.
Unsere Folge hieß ja präoperative Anxiolyse, und das haben wir, wie gesagt, durchgestrichen und zur kindgerechten Einleitung umbenannt auf dem Cover. Wir haben jetzt sehr viel über die Anxiolyse gesprochen, und ich glaube, es ist auch nochmal ein zentrales Thema in der Anästhesie. Aber vielleicht können wir nochmal kurz drüber philosophieren, was denn jetzt ein Bundle an Maßnahmen wäre, um eine kindgerechte Einleitung zu machen, deiner und meiner Auffassung nach, Gordon.
Fangen wir doch mal an.
Also ich finde zum Beispiel, es fängt ja damit an, dass man in der Prämedambulanz das Kind entsprechend mit einbezieht in die Aufklärung, so gut es eben geht. Das haben wir auch in der Folge Kinder im Nachtdienst gesagt. Man sollte eben die Eltern gut aufklären. Das haben wir auch in dieser Folge erklärt. Dann sollte
der Fokus auf dem Kind liegen. Wahrheit, ja. Ehrlichkeit, Transparenz. Alles ganz groß geschrieben.
Genau. Das wirklich gut erklären, was passiert. Ja. Ne? Dann, wenn wir das Kind in der Holding haben, wäre es ja schon ganz gut, wenn es auch irgendwie separiert wäre von den Erwachsenen, von 80-jährigen Oma, die ein Hüftet bekommt. Wie wäre es doch nett, wenn das einen kindgerechten Raum hätte, so einen
bunten. Ja, wir haben keine Holding, wir fahren in den Saal direkt. Ne? Also wir trennen an der Schleuse und fahren dann in den Saal und bespaßen dann das Kind und machen dann die spielerisches Aufkleben der EKG-Elektroden, des Sättigungssensors, und dann beziehen wir das Kuscheltier mit ein, und dann wird dann Verband drumgelegt, und es kriegt auch eine Haube aufgesetzt und vielleicht ein Pflaster. Vielleicht spielen wir einmal das Tropflegen, das wir vor dem Kind schon erklärt haben, an dem Teddy durch, obwohl das machen wir in der Regel eher seltener tatsächlich. Aber das wäre noch eine Option, um vielleicht verständigen Kindern eine Idee davon zu geben, was sie jetzt erwartet. So, ne?
Lernen am Modell, ne? Mhm.
Ja, genau. Oder zumindest das mit der Maske, dem Teddy die Maske auflegen.
Ja, das mache ich ganz gerne.
Und das Kind einfach Teil der Prozedur werden zu lassen. Ne? Hey, gehst du denn zur Schule? Ach ja, welche Fächer magst du denn am liebsten? Hast du denn schon Freunde? Wie heißen die denn? Und was machst du mit denen am liebsten? Und einfach so erzählen lassen. Einfach mal Fragen erzählen lassen. Und irgendwann sagen, so, und jetzt kriegst du deinen kleinen Tropf angelegt und dann schläfst du. Okay, und wir sind die ganze Zeit bei dir. So. Also das wäre meine Vorstellung von einer kindgerechten Einleitung. Maßstab kann für jeden von uns sein, wie würden wir es bei unserem eigenen Kind machen?
Ich glaube, räumliche Sachen sind auch so ein Punkt, an dem man arbeiten kann. Also wenn die Einleitung nicht wie eine Einleitung aussieht, oder wenn freundliche Gesichter da sind oder vielleicht Bilder von der Maus oder dem Elefanten hängen, oder wenn das so vielleicht nicht ganz so grell ist alles. Ich glaube, das sind auch nochmal wichtige Aspekte, wie man das kindgerechter gestalten könnte und vielleicht, was man auch fordern müsste.
Von irgendwelchen unschönen Geräuschen isolieren, kein Geraschel, kein Siebegeklapper, ja, sondern einfach Ruhe, vielleicht irgendwie tatsächlich über iPhone oder iPad oder über Smartphone ein ein kleines Video anspielen oder Musik, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Und was
richtig,
das bedeutet,
das ist kindgerecht.
Das muss jeder für sich selber beantworten. Auf jeden Fall kann man sicherlich an der Stimmung des Kindes ablesen, ob einem das ansatzweise gelingt oder nicht.
Okay, super. Schöne Folge, finde ich.
Ja, eine wichtige Folge vor allen Dingen. Ne? Also wirklich mit klinisch relevantem Bezug.
Das und vor allem auch so mit vielen Aussichten, sage ich jetzt mal. Also es ist noch nicht abschließend alles geklärt, wie man es optimal macht. Ich glaube, jeder hat auch seine eigene Messlatte und jedes Kind ist anders. Das ist ein super spannendes Thema auf jeden Fall.
Ja. Weißt du, was auch noch ein spannendes Thema ist?
Lass mich raten.
Das Thema unserer nächsten Folge.
Komplikationen im Kinder-OP.
Ja, es ist super spannend. Also ich habe da schon mal einen Vortrag drüber gehalten und es ist so mannigfaltig. Ich möchte, dass wir es schaffen, die häufigsten Gründe für Komplikationen zu benennen, dass wir das Ganze auch mit Evidenz untermauern und dass wir Kochrezepte an die Hand legen, wie wir es schaffen, eben diese Komplikationen zu vermeiden, diese Stolperfallen zu umschiffen.
Ja, wichtiges Thema wieder mal und ich glaube, das ist nicht nur interessant für Kinderanästhesisten, sondern auch für die erwachsene Medizin machen.
Richtig.
Aber wir machen natürlich den Fokus mit unserer Brille, mit der rosaroten
Kinderanästhesie-Brille. Vielleicht auch so ein bisschen Faktor Mensch dort hinein strahlen lassen. Ja, warum reagieren wir in Stresssituationen so, wie wir reagieren? Und warum machen wir die Fehler, die wir machen? Also wir machen die Fehler, das ist menschlich. Und das zu vermeiden gelingt nur, indem man versteht, warum man so handelt. Ja. Und ich möchte auch versuchen, dass wir da so ein bisschen diesen Bereich beleuchten.
Ich sehe schon, Gordon, du hast voll Bock auf die nächste Folge.
Absolut.
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch aus deiner Feder. Und damit muss ich mich ein bisschen mit reinarbeiten, aber man kann nur davon lernen, glaube ich. Und das ist ein super spannendes Thema. Und an dieser Stelle können wir nochmal aufrufen, unsere Homepage zu besuchen, www.kinderanästhesie-talk.de. Dort findet ihr Literaturangaben auch zu dieser Folge wieder unter den Shownotes. Ihr findet alle anderen Podcasts von uns. Ihr findet auch den Link zu unserem Kinderanästhesie-Forum, das wir weiterhin aufbauen möchten. Wir möchten eine Formelsammlung etablieren, Tipps und Tricks aus der Kinderanästhesie bündeln. Fühlt euch eingeladen, euch zu beteiligen an diesem Forum. Und natürlich möchte ich nochmal auf diesen Spende-Button hinweisen. Wir freuen uns wirklich, wirklich sehr über eine Spende für unsere Non-Profit-Party, wie Gordon es mal gesagt hat.
Nee, was habe ich gesagt? Ich habe Founding-Party.
Founding-Party, ja.
Also wir sind ja ein Crowdfunding, theoretisch. Ja, so. Und frei nach Andy Warhol sind wir, wenn wir mehr als drei sind, keine Crowd mehr, sondern eine Party. Also ist es ein Party-Founding und kein Crowdfunding mehr. Das war der Umkehrschluss.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt einen Ausblick und dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Dobro bacinja.